Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine Rezensionsfolge. Und zwar heute mit einem Genre. Wir werden nämlich heute ausschließlich Krimispiele rezensieren. Und welche das sein werden und mit wem ich darüber spreche, das erfährst du natürlich, wenn du dranbleibst. Ja, Krimispiele, da gibt's natürlich einen Experten in Deutschland, der sich das schon im Namen auf die Fahnen geschrieben hat und Krimis sehr, sehr liebt. Und das ist der Krimi-Master, den ich heute zu Gast habe, Steff Kessler. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich immer sehr, darüber zu sprechen. Und wir reden nicht nur über Krimispiele, wir haben es ein bisschen ausgedehnt, das Genre, denn auch Exit-Spielen und Escape-Spielen so im Allgemeinen, alles was Rätselspiele angeht, da bin ich ein großer Fan von. Und deswegen, ja, freue ich mich sehr, dass wir darüber reden können heute.
Absolut. Ja, du bist ja auch Rezensent im Brettagoge-Podcast mit dabei. Du hast einen Blog, auf dem du rezensierst. Du bist in der Spiel des Jahres-Jury und bist ein großer Krimi- und Rätsel- und Deduktionsfan. Wo kommt das her bei dir, diese Freude am Rätseln und Deduzieren und an den Krimispielen?
Oh, das ist ja eine richtig tiefe psychologische Frage. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, wo das herkommt. Ich weiß nur, dass ich damals im Fernsehen mal gesehen hatte, wie eine Krimi-Party beworben wurde und da irgendwie vorgestellt wurde. Und da war ich vielleicht 10 oder 11 und fand das total faszinierend. Und das hatte sich in meinem Gehirn dann irgendwie festgesetzt, wusste aber auch schon in dem Alter, naja, da bin ich noch zu jung für, das kann ich also noch nicht umsetzen. Und dann aber, als ich 19 war, ist das irgendwie wieder mein Gehirn vorgekramt worden. Und dann war es auch gerade die Zeit, wo eBay populär wurde oder irgendwie eingeführt wurde. Und dann kam ich auf die Idee, Moment mal, da gab es auch damals, was ich als Kind mal gesehen hatte, so eine Krimi-Party und habe mir die dann ersteigert. Ich habe sogar damals an Schmidt-Spiele geschrieben, das weiß ich noch. Und hatte die gefragt nach diesen Krimi-Partys, was die da auch beworben hatten. Und die haben auch geantwortet dann, dass es halt nicht mehr im Verlagskonzept drin ist. Und dann habe ich das bekommen und habe damit irgendwie das gestartet. Und damit war es dann irgendwie klar, dass dieses Krimi mich besonders irgendwie bewegt hat und ich da jetzt gefangen bin in dieser Welt.
Und spielt in eurer Jury-Tätigkeit, spielen Krimis oder Rätselspiele ja nur ab und zu eine Rolle, ne? Also klar, bei sowas Außergewöhnlichem wie Exit ist es natürlich ein großes Thema, aber ist ja oft nicht so ein richtiges Thema bei euren Nominierungen, oder? Sind die dann nicht gut genug oder woran könnte das liegen? Ist da eine Einschätzung?
Also Unlock war ja jetzt auch mit dabei und ist ja dieses ja, Genre, diese Rätselkategorie, ja. Und Echos war auch in der Empfehlungsliste. Also deswegen würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass das so ignoriert wird, das Thema.
Muss ich die These gerade wieder zurücknehmen.
Dann haben wir Micro Macro Crime City, was ja auch deutlich krimi-lastig ist. Ja. Und Detective als Kennerspiel nominiert.
Stimmt.
Finde ich schon, dass das einigermaßen berücksichtigt wird.
Dann nehme ich die These zurück und sage, stimmt, habe ich offensichtlich nicht gründlich genug drüber nachgedacht. Also spielen auch in der Juryarbeit Krimi- und Rätselspiele eine Rolle. Stimmt, an die habe ich tatsächlich nicht gedacht. Verrückt. Ja, wir haben eine ganz lange Liste heute und wir haben jetzt auch beschlossen, wir werden nicht über jeden Krimi ganz ausführlich oder über jedes Rätselspiel ganz ausführlich sprechen können, weil wir natürlich auch die Rätsel nicht spoilern wollen. Aber wir wollen doch mal so ein bisschen einen Eindruck geben über so ein paar aktuelle Titel, die uns beide vielleicht begeistert haben, vielleicht auch gerade mal nicht begeistert haben und haben da, glaube ich, ein ganz schönes Potpourri zusammengestellt. Und bei mir darf ja der Gast immer beginnen. Und deswegen, lieber Steff, was hast du mitgebracht als ersten Titel?
Ich würde gerne mit dir über das letzte Exit-Spiel sprechen. Das war die Venedig-Verschwörung. Und Exit ist ja immer so ein bisschen so ein Garant für Qualität. Also ich weiß immer irgendwie, wenn ich ein Exit-Spiel jetzt auf den Tisch bringe, da wird jetzt nicht so sein, dass danach alle irgendwie den Kopf schütteln und sagen, damit konnte ich jetzt gar nicht anfangen, sondern die Rätselqualität ist da ja immer gleichbleibend hoch. Es ist nur ein bisschen inzwischen abgespielt. Also es sind ja so viele Titel erschienen, dass man sich natürlich da auch ein bisschen drauf einstellen kann und inzwischen weiß, ja, okay, das ist ein Rätsel, das geht in diese Kategorie, das ist ein Rätsel, das geht in diese Kategorie. Und ich weiß gar nicht, wie viele es inzwischen sind. Ich hätte gestern mal geschätzt, sind es vielleicht 28, die erschienen sind. Irgendwie in dem Dreh herum könnte das sein. Sie nummerieren es ja, glaube ich, nicht durch, sodass man da einen Durchblick kriegen könnte. Und sind so viele unterschiedliche Versionen ja auch entstanden, mit den Puzzles, die dann noch gekommen sind und auch die anderen Versionen, die ja dann für Kinder sind oder dann eben für den Familienbereich, die Bücher, die erschienen sind, also ganz viel. Und man könnte ja meinen, okay, das triggert einen gar nicht mehr und gerade bei mir, der so viele Sachen spielt, dass ich deswegen, es kommt auch schon mein Fazit vorweg, hier wieder sehr positiv überrascht war. Die letzten paar Exits, die ich gespielt habe, die fand ich alle gut, aber nichts davon hat mich jetzt so begeistert, dass ich irgendwie gesagt hätte, boah, das hat wieder so einen richtigen Standard gesetzt und irgendwas ganz Besonderes gehabt. Und bei der Exit-Verschwörung war es wieder anders, weil da war es dann so interessanterweise für mich, dass ich vielleicht meine Erwartungen wieder ein bisschen zurückgehalten hatte und mir gedacht habe, ja, okay, wieder ist einfach ein Exit, ich werde jetzt meinen Spaß haben. Und dann war ich total positiv überrascht, dass ich doch so oft überrascht wurde von den Rätseln. Also es ist nicht so, dass alle 10 Rätsel, die da drin sind, alle neuen Standards setzen, aber es gibt schon ein paar Momente, die so besonders waren, dass wir alle davor gestanden sind und gesagt haben, okay, das ist jetzt so neu, das ist jetzt so verrückt, was wir gerade tun. Und das hat mich halt total gefreut, dass die auch dem Thema sehr treu geblieben sind. Also es hat einen Grund, warum das Ganze jetzt hier eben in Venedig spielt. Und das ist thematisch auch schön eingebunden gewesen. Und ich fand das wieder so, dass ich gesagt hätte, also wenn man jetzt irgendwie gerade vielleicht jetzt schon ein paar Exit gespielt hat und da jetzt eben so Lust auf eins drauf hat, kann man zu dem wirklich gut greifen, weil man da vielleicht ein bisschen wieder eine andere Art von Rätseln auch sieht und ein bisschen was anderes erlebt als die anderen, die davor gekommen sind. Zu den Eckdaten vielleicht noch ganz kurz, sollte man schon noch mal dazu sagen. Es sind natürlich von den Brands, also von Inka Brandt und Markus Brandt und ist bei Cosmos erschienen. Und das ist eben die Exit, die Venedig-Verschwörung.
Ja, ich habe dazu auch einen Gedanken, weil mir ging es nämlich exakt genau so, dass ich die Exits davor alle so okay fand und irgendwie dachte, ja, das sind jetzt keine Titel, über die ich jetzt irgendwie groß Redebedarf hätte. Bei dem war es so, ich habe das mit meiner Partnerin gespielt im Urlaub und wir haben dann so einen Abend irgendwie dann in unserer Ferienwohnung genommen und haben gesagt, komm, jetzt machen wir so ein Exit. Und dann war das so eine schöne Erfahrung, weil es eben so thematisch war. Also zum Beispiel gibt es so ein Rätsel mit einer Maske. Das ist total schön, mit so einer venezianischen Maske dann etwas zu errätseln. Ne? Oder kann man, glaube ich, auch, spoilert man nicht allzu viel, man macht ja immer irgendwie was mit der Schachtel, mit dem Cover und so. Da gibt es ja immer so unterschiedliche Rätsel dazu. Und da bin ich immer wieder überrascht, was denen noch so alles einfällt, was man so alles machen kann mit so einer Schachtel. Und das habe ich mir angeschaut und dann waren wir uns sehr unsicher, als wir das Rätsel gelöst haben und gesagt, echt, sollen wir das jetzt wirklich tun? Und dann haben wir vorsichtshalber nochmal in die Hilfekarten reingeschaut und haben gesagt, ja, das müssen wir jetzt tun. Und das hat uns so begeistert und wie du sagst, ich fand das anders als zum Beispiel diesen Amsterdam-Fall, den fand ich nicht so stark. Ich fand den Sherlock-Holmes-Fall, der war mir zu bastelintensiv und zu kleinteilig so, der war schon okay, aber war mir zu kleinteilig und den fand ich jetzt einen ganz schönen Korridor zwischen, ich muss hier irgendwie was basteln und was machen, aber alles, was ich gemacht habe, war irgendwie sinnvoll, was ich da getan habe. Fand ihn dadurch eben besonders stimmungsvoll, auch zu beobachten. Es ist ja auch so dieser Mythos Venedig, Karneval in Venedig zu beobachten, wer steht wo, dieses Mysteriöse, was man vielleicht so auch aus Inkognito kennt oder so. Ne? So ein Feeling, wer versteckt sich hinter solchen Masken, wo stehen die Leute, wo befinden die sich? Ich finde das ja eine ganz tolle Atmosphäre und ich finde, die haben sie hier sehr, sehr schön eingefangen. Insofern ist das für mich auch wirklich eine starke Empfehlung. Also der aktuelle Exit-Fall, wirklich was Großartiges. Ja.
Witzig, weil ich habe es auch im Urlaub gespielt. Bitte? Also genau die gleiche Szenerie quasi. Also mit Leuten, wo man dann gedacht hat, ach komm, setz uns mal hin, spielen einen Exit-Fall. Und das war vor allem mit welchen, die halt noch nicht so viel gespielt haben. Und das ist natürlich, nimmt sowas natürlich auch noch viel mehr mit. Also wenn du Leute dabei hast, die das Ganze noch auch genauso begeisternd empfinden wie man selber. Und das ist natürlich immer ein großer Punkt auch noch dabei.
Ja, die Hanna, meine Partnerin, die hat eben auch noch nicht so viele Exits gespielt und es ist lange her. Die war auch so echt krass, was man hier alles in so eine kleine Pappschachtel stecken kann, so, ne? Und ich hatte ja mit Brands kurz vor Weihnachten ein Interview auch hier im Broadcast und habe mal gefragt, wie sie dann immer diese ganzen Ideen noch herzaubern und sagt so, ja, so langsam müssen wir auch gucken, dass uns die nicht ausgehen. Aber die haben natürlich dann eine clevere Redaktion, die sie unterstützen und haben natürlich auch Freunde, die sagen, oh, guck dir das mal an oder guck dir das mal an und kriegen da viele Tipps und sind über die natürlich auch sehr, sehr dankbar. Und ich finde es immer wieder klasse, auch nach, ja, so roundabout 30 Fällen, was die da sich immer alles einfallen lassen, obwohl das Prinzip ja immer das gleiche ist. Drehscheibe, dreistelliger Code, ab dafür. Dafür ist das schon wirklich eine beachtliche Reihe. Ja, und die setzt sich auch fort, finde ich, im Exit Family. Das habe ich nämlich auch gespielt. Spoiler, ich habe es nicht mit Kindern gespielt. Ich habe keine Kinder und ich habe es deswegen auch mit der Hanna gespielt, weil es kam dann hier und dann haben wir gesagt, ach komm, das Exit Venedig hat so Spaß gemacht, das machen wir jetzt. Ich habe es aber seitdem zweimal verschenkt an Familien mit Kindern, die mir auch rückgemeldet haben, dass sie total begeistert waren davon. Und da kann ich, glaube ich, so das ein oder andere ein bisschen spoilern, weil fair enough, für Erwachsene sind die Rätsel natürlich einfach. Also wir haben nicht gerätselt, wir haben das gemacht, was wir da machen mussten. So, und es war zu keinem Zeitpunkt so, dass wir da irgendwie was groß knobeln mussten oder so, sondern es war uns völlig klar, was da zu tun ist. Das ist aber auch ein Spiel für Kinder ab 8. Insofern ist die Rätselqualität natürlich auch so, dass Kinder ab 8 das dann machen können. Und meine Freunde, denen ich dann jeweils das geschenkt habe, die haben eben gesagt, boah, die Kinder hatten voll Spaß, diese Rätsel zu lösen und da zu knobeln und so. Das Tolle ist, das Exit Family ist ein bisschen kürzer, weil Kinder natürlich auch ein bisschen weniger Durchhaltevermögen haben und vielleicht ein bisschen weniger bis dann mal auch an was Komplexerem oder Komplizierterem so ganz lange dran zu bleiben. Dafür stecken aber gleich zwei Abenteuer in der Schachtel, nämlich einmal Schloss Gemeinstein und Mission Candyland. Und die finde ich beide total gelungen. Du hast so eine Gruppe von so tierischen Freunden irgendwie, die dann gemeinsam irgendwie da auf Abenteuerreise gehen und auf Missionen gehen. Und was da an Rätseln drinsteckt, das ist wirklich auch wieder vom Feinsten. Natürlich hast du so Suchrätsel oder Zuordnungsrätsel, finde dieses Element und dieses Element, kombinier die und daraus kommt dann ein Lösungswort. Du hast aber auch ein Rätsel, beispielsweise in dem Candyland, was mit Geruch arbeitet, wo du dann so Karten freirubbelst, die setzen dann einen Geruch frei, den du irgendwie assoziieren darfst. Das fand ich stark. Mein Lieblingsrätsel war, dass du dir an verschiedene Körperteile so Klebepunkte kleben musst, farbige, die an den Ellenbogen und an die Hand und so weiter. Und dann gibt's halt so eine Anleitung, dass die Katze irgendwelche Kung-Fu-Moves macht. Und dann musst du halt irgendwelche Kung-Fu-Moves machen. Und dann ist ja die Frage, welche Klebepunkte sind zu welchem Zeitpunkt sichtbar? Und dann musst du dann auf einem Bein stehen und irgendwie das linke Bein hochhalten und den rechten Arm und den linken musst du wieder verdecken und dann Ellenbogen dabei runter oder keine Ahnung was. Und dann muss halt jemand um dich rumlaufen und gucken, welche Klebepunkte sind sichtbar und muss das dann irgendwie auf so einer Tabelle dann irgendwie ablesen. Das fand ich ein sensationelles Rätsel oder für Kinder eine ganz tolle Aufgabe. Und ich habe dann auch meine Freunde da gefragt, wie war das bei euch? Weil wir haben das gelesen und gesagt, okay, cool, das machen wir jetzt, hatten da Spaß. Und die sagten, ey, die Kinder, die haben diese Klebepunkte nicht mehr ausgezogen. Die sind die ganze Zeit dann mit so Kung-Fu-Moves durch die Wohnung gelaufen. Und das war halt einfach ein total süßes, cooles Rätsel, was mir echt Freude gemacht hat. Dann ist da von dem ersten zum zweiten Fall, man kann dann irgendwie pausieren nach dem ersten Fall und den zweiten separat lösen. Man kann aber auch beide direkt hintereinander lösen, was wir natürlich gemacht haben. Und dann ist da so eine kleine Box drin. Das fand ich auch neu für die Exis. Da ist so eine Box drin, die mit so Holzstäbchen verschlossen ist und die du auch nicht aufkriegst. Dafür musst du erst einen Code knacken und dann darfst du erst diese Stäbchen irgendwie anders ansortieren und dann öffnet sich die Box. Und das sind so Dinge, die eben bei Exit auch bisher noch nicht da waren, aber in diesem Kinderfall für die Kinder natürlich großartig sind, weil du hast eine Box, dann machst du die auf und da ist dann das Material für den zweiten Fall drin. So. Also waren für mich wieder ein paar sehr schöne, sehr überraschende und coole Elemente drin und deswegen eine unbedingte Empfehlung, wenn man mal als Erwachsener sagt, komm, wir machen mal was Süßes, was irgendwie schnell geht, dann ist das echt eine Empfehlung für Familien mit Kindern, aber uneingeschränkt zu empfehlen. Ich war richtig, oder merkst du, bin richtig begeistert. Auch von Inka und Markus Brandt hier in Kooperation mit ihrer Tochter Emily Brandt, die mittlerweile auch schon Anfang, Mitte 20 ist, also ist auch kein Kind mehr, aber mit den Kindern machen sie ja mittlerweile gemeinsam schon das ein oder andere. Da erscheint jetzt auch dieses Jahr was, und die Kinder haben ja auch selbst schon Fälle entwickelt oder Spiele entwickelt. Und jetzt eben von Inka und Markus Brandt und Emily Brandt Exit, das Spiel Family mit zwei Abenteuern und den Exit Heroes. Und ich war jetzt auch in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und da haben sie auch angekündigt, dass da jetzt eine weitere Exit-Family-Box erscheint. Also offensichtlich kam das auch gut an und ist ein guter Korridor zu diesen Exit-Kids, die sich ja nochmal an eine jüngere Zielgruppe richten. Also finde ich ein sehr schönes Erlebnis.
Da bin ich jetzt sehr dankbar für, weil ich habe die bisher nicht gespielt, weil ich eigentlich wirklich gedacht habe, okay, ab 8 Jahren, das wird nichts für mich sein. Aber jetzt bei den Stickern auf den Händen hast du mich gehabt. Das muss ich auch spielen. Also danke dafür.
Ja, also zum Rätseln für dich. Also es ist nichts zum Rätseln für uns, aber wir haben Spaß gehabt damit. Und das war ja die Hauptsache so. Ne? Die Rätsel waren jetzt dann nicht der Anspruch, an dem wir verzweifelt sind. Das ist ja bei anderen mal der Fall. Genau. Ja, du hast noch was mitgebracht, was es, glaube ich, noch gar nicht im deutschen Markt gibt oder mit Sicherheit nicht im deutschen Markt gibt. Ich habe den ersten Teil davon mit großer Begeisterung gespielt und hoffe, dass es irgendwann zu einem vernünftigen Preis auch hier bei uns mal erhältlich ist. Was hast du denn dabei Schönes?
Und zwar möchte ich gerne über die Box 2 sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, der Vorgänger, die Box 1, die hat ja schon einen gewissen Stand sich erarbeitet, also weil die sehr besonders war. Vor allem ja besticht sie durch einen sehr bekannten Autoren, nämlich Neil Patrick Harris ist mit dabei, zumindest im Autorenteam, so kann man sagen. Und ist ja auch nicht nur auf der Packung, der da draufsteht, sondern man sieht ihn ja auch, soweit kann man ja sonst spoilern, in der Box One in Videos, also er hat schon seinen Teil auch dazu beigetragen. Und die Box One richtet sich ganz klar an erfahrene Exit-Spielerinnen. Also man muss dazu sagen, die Box One spielt man alleine, also deswegen heißt sie auch Box One und hat sehr viele Überraschungen parat. Also man weiß am Anfang eigentlich gar nicht, worauf es hinausläuft. Also man fängt mit den Materialien an, die da drin sind und mit so einer kleinen Kartenbox und spielt sich dann so durch. Und ich finde das wichtig deswegen einzuordnen, weil die Box 2 relativ schlechte Kritiken gerade in Amerika bekommt. Was in meiner Meinung nach daran liegt, dass es die Box One gibt. Und die Leute, die die Box One gespielt haben, mit den gleichen Erwartungen herangehen, wie an die Box 2. Also die Box 2 selber richtet sich eher an Einsteiger und Einsteigerinnen. Und das ist, glaube ich, das, was das Problem ist. Also man denkt, die Box One war nämlich schon richtig hart teilweise in den Rätseln. Also da musste man sehr viel selber nachdenken. Und bei der Box 2 ist es jetzt so, man soll sie wieder alleine spielen in der Theorie her. Aber ich habe sie tatsächlich mit zwei Freunden gespielt, die noch nie einen Escape Room gespielt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe das da, probieren wir es einfach mal aus und gucken, wie das ist. In dem Wissen, dass da die Kritiken auch schon jetzt nicht so gut waren. Ich verstehe auch, warum. Also ich will nichts spoilern, was da drin vorkommt. Ich kann nur dazu sagen, es sind sehr viele, sehr hochwertige Materialien darin verarbeitet, die auch sehr intelligent zum Einsatz kommen. Und man kann es auch sehr gut in der Gruppe spielen. Aber von der Idee ist auch die Box 2 eigentlich für eine Person gedacht. Der Gag des Spiels heißt dann, wenn du also das Spiel startest, ja, es ist die Box 2, also du bist jetzt alleine und du bekommst aus dem Internet eine Person zugelost, die mit dir dieses Spiel spielt. Also die dann quasi dir Unterstützung gibt und die das hilft und mit dir halt einfach redet. Das ist natürlich fake, das ist nicht wirklich einen, den du zugelost bekommst, sondern das ist einfach vorstrukturiert und du kannst dann einfach was reinschreiben und dann reagiert ja die künstliche Intelligenz dahinter quasi drauf, aber das ist nicht wirklich so. Aber es ist trotzdem eine nette Idee, fand ich, dass man erstmal sagt, okay, ich bin jetzt hier und jemand anders wird halt imitiert, der mit mir dieses Rätsel spielt und dann sagt, guck mal, hast du das und das schon gesehen, hast du das und das aufgefallen, ja, wollen wir mit diesem Rätsel anfangen. Also so funktioniert das und ich kann auch sagen, guck mal, was meine Materialien sind und fangen wir doch mit dem an und dann ist es so ein Ping-Pong-Spiel hin und her. Das Problem ist, dass man jetzt, also die Box One gespielt haben, relativ harte Rätsel schon hinter sich haben und jetzt werde ich auch mit Rätseln konfrontiert, die relativ leicht sind und auch noch angeleitet werden. Das heißt also, die andere Person gibt dir relativ schnell was vor und sagt dir, was zu tun ist. Und das ist ein Problem. Also weil ich weiß, also ich will selber drauf kommen und will nicht dann von einer anderen Person, die nicht mehr wirklich existiert, angeschoben werden und dann gesagt bekommen, hast du schon gedacht, das und das daran zu drehen oder das und das zu machen? Ich so, ja, ich wollte das eigentlich gerade machen oder ich hatte irgendwie, da wollte ich eigentlich selber gerade kommen. Und ich glaube, das ist das Problem des Spiels, also warum es eben diese schlechten Kritiken bekommt. Das hätte zuerst rauskommen sollen. Also ich glaube, wenn das zuerst gekommen wäre, danach die Box One, hätten wir diese schlechten Kritiken gehabt. Denn sie macht einiges richtig und hat wirklich auch wieder tolle und nette Ideen. Es tut mir fast ein bisschen leid um diese Box, die jetzt dann so irgendwie so schlecht dran steht. Die Erwartungshaltung muss zurückgeschraubt werden. Es ist eher an die Leute, die noch nicht so gespielt haben. Und das ergibt auch Sinn, weil das Ganze wird in Amerika bei Target vertrieben. Also das sind eher wirklich die Leute, die halt einfach so reingehen und dann so eine Packung kaufen und kostet $35, was wirklich sensationell ist dafür, was da insgesamt dann drinnen ist. Es ist halt ja schwierig zu bekommen in Deutschland, aber inzwischen ist es möglich. Also davor war es ja gar nicht und ich musste mir wirklich über Freunde bestellen aus Amerika, die es mir dann hergeschickt haben. Inzwischen haben die einen Online-Shop, der es auch nach Deutschland schickt. Also man kann jetzt drankommen inzwischen. Und ich würde es trotzdem empfehlen, also gerade für diese Zielgruppe und es ist auch wieder Neil Patrick Harris mit dabei und das macht schon was. Das ist schon irgendwie cool, wenn dann der zu einem spricht und dann einen Sachen sagt und sowas. Also ich finde es trotzdem ein gutes Spiel. Ich finde es schade, dass es nie auf Deutsch kommt oder sowohl die Box One als die Box Two nicht übersetzt wird. Das hätte es nämlich eigentlich schon verdient gehabt.
Ja, ich war ja von der Box One ein Riesenfan und hab die dann wieder neu zusammengesetzt, nachdem ich fertig war und hab sie ja dann dem Nico ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob er die jemals gespielt hat. Ich glaube, er hat sie mir dann einfach ungespielt wieder zurückgegeben irgendwann nach einem halben Jahr. Und dann habe ich sie noch einem anderen Freund geschenkt und der war auch völlig begeistert von dem Ding. Und deswegen habe ich total Lust auf die Box 2. Und natürlich ist die zu bekommen in Deutschland, aber mit Transport und mit Zöllen und so weiter bist du da irgendwie bei 80 Euro oder sowas, ne, die dann zusammenkommen. Ich habe jetzt auch bei Instagram eine Werbung gesehen dafür und dann war ich mal auf dem Online-Shop und dann kostet es halt irgendwie 80, 85 Euro mit allem Pipapo. Und das ist natürlich dann eine Ansage, das muss dann schon ein sehr gutes Exit-Spiel sein. Für so einen Preis bekommst du hier schon fast eine Blood-on-the-Clock-Tower-Box, mit der du irgendwie viele Jahre Spaß hast.
Ja, der ist nochmal ein bisschen höher,
Blood-on-the-Clock-Tower. Ja, der ist nochmal ein bisschen höher, stimmt. Aber genau, ne? Aber das ist schon eine, Ansage für ein Exit-Spiel oder ein Krimi-Spiel, was du halt einmal spielst. Da sind 80, 85 Euro, da kannst du in einen schönen Escape Room auch reingehen, live, und hast doch mal ein anderes, immersiveres Erlebnis. Aber du würdest es trotzdem empfehlen, trotz dieser von dir genannten Schwächen oder Einschränkungen?
Ich würde es schon empfehlen. Es ist halt sowas, das muss man nach entweder wieder verkaufen oder halt rumgehen lassen oder irgendwie sowas, dann rentiert sich. Also dann rentiert sich das schon, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat 4 Gruppen oder sowas und alle sagen dann 20 Euro. Dafür würde ich sagen, ja. Also dafür rentiert sich auch alle Fälle.
Okay, cool. Und möglicherweise haben wir ja auch das ein oder andere Spiel dabei, bei dem man ein bisschen Geld sparen kann, indem man sich es einfach nicht kauft. Und das Geld kann man dann investieren in andere Spiele, die man sich dafür kauft. Und auch dafür ist ja ein Rezensionspodcast geeignet oder eine Rezensionsfolge geeignet, um vielleicht auch mal ein Spiel hervorzuheben, was durchaus Aufmerksamkeit bekommt und meines Erachtens trotzdem aber vielleicht nicht unbedingt gespielt werden muss. Und da habe ich jetzt eins dabei, nämlich Murdio Island. Vom Erdboden verschluckt war der Fall, aus dem Oettinger Verlag. Und da war ich erstmal überrascht, dass der Oettinger Verlag irgendwie so ein doch aufwendig produziertes Krimispiel hier dabei hat, denn es ist sehr, sehr vielversprechend und es triggert bei mir ganz viele Knöpfe, denn es heißt, das interaktive Audio-Brettspiel hört die Story und löst die Rätsel. Könnt ihr das Verbrechen auf Murdio Island stoppen? So. Und ich bin ja ein Riesenfan der Echoes-Reihe und ich liebe Hörspiele und ich finde Audio-Rätsel immer ganz, ganz toll. Murdio Island hat mir auch deswegen gut gefallen, weil ich finde die Illustrationen sehr, sehr stark. Also die Grafiken, die Bilder, die sind sehr, sehr stark. Allerdings, wenn man da anfängt, mal ein bisschen durchzugucken, dann sehen auch viele dieser Bilder total ähnlich aus. Und dann sitzt du da und kriegst das gar nicht mehr so zugeordnet. Denn was machst du? Du hast ein Koordinatensystem von A1 bis H8, also so ein 8x8-Raster, auf dem du kleine Grafiken ablegen kannst und hast eben so kleine quadratische Plättchen mit Abbildungen. So, und diese Abbildungen zeigen dann irgendwie eine Szenerie. Und da gibt's so ein Mini-Tutorial, das dir dann irgendwie zeigt, hey, wir lotsen dich mal durch deine Wohnung. Guck mal, du bist jetzt hier gerade im Wohnzimmer und hier hast du 2 Türen, eine geradeaus, eine nach links. Wenn du nach geradeaus willst, dann musst du halt ein Bild anlegen, was dazu passt, auf das im Koordinatensystem auf das Quadrat oberhalb dieser Tür. Wenn du nach links gehst, legst du halt eins nach links. Also irgendwie auch was mit so einer räumlichen Orientierung, was mir irgendwie total gut gefallen hat. So, und dann gibst du diese Koordinaten in so eine App ein und dann hörst du dazu ein entsprechendes Audiosignal. Und wenn du was Falsches hinlegst, kriegst du das natürlich von der App irgendwie mitgeteilt. So, ich finde, es klang jetzt erstmal vom Spielprinzip total schön, mich da so ein bisschen durchzupuzzeln, mich da so ein bisschen durchzutasten und mal zu gucken, welches Bild gehört denn dazu. Und die sehen auch wirklich toll aus, auch die Farbwelt und das ist alles stimmungsvoll gemalt und so weiter. Aber da gibt's dann halt einfach Bilder, die sehen sich total ähnlich. Irgendwie ein dunkler Raum mit Gerümpel, ein anderer dunkler Raum mit Gerümpel, ein Raum mit Gerümpel und nassem Fußboden, ein anderer Raum mit Gerümpel und nassem Fußboden, sodass ich irgendwann total genervt war, welches Bild meinen die dann jetzt? Und hast dann irgendwie so 5, 6 Bilder vor dir und jedes könnte es sein und dann musst du wirklich für jedes dieser Bilder, die sich irgendwie ähnlich aussehen, wieder diese Koordinaten eingeben. So. Die Story super produziert, also die Audios super produziert, Hörspielqualität vom Allerfeinsten, tolle Sprecher und Sprecherinnen, wirklich großartig. Aber jetzt will ich ja bei so einem Krimi- oder Rätselspiel auch Krimi oder Rätsel haben. Und die Rätselqualität der Andreas Becker und der Manu Fritsch, die haben das im Spielboxcast mal als beleidigend einfach beschrieben. Und genau diese Formulierung möchte ich jetzt klauen. Denn die sind beleidigend einfach. Also ich kann mal ein Rätsel spoilern. Du siehst ein Bild mit einer kleinen Katze darauf und einem Stecker. Dieser Stecker ist rund und hat 2 Stecker. Und die Frage ist, in welche Steckdose soll der? In die runde, in die quadratische oder in die mit dem anderen Anschluss? So,
also das ich ist das Rätsel. Also für die Katze finde ich das schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Das stimmt. Die Katze ist auch dran verzweifelt, aber sie hat ja Gott sei Dank uns gehabt. Also das ist ja kein Rätsel, zu sagen, der runde Stecker muss in die runde Steckdose und nicht in die eckige. So, und auf diesem Niveau sind aber die Rätsel in diesem Spiel, und zwar durchgängig. Das war nicht ein Gag am Anfang, so im Tutorial, da würde ich mir sowas noch gefallen lassen. Da finde ich das witzig, aber die Rätsel waren allesamt so beschissen. Also wirklich, eins nach dem anderen. Schau auf die Wand im Gang und such die Zahlen. Es gilt blau, gelb, schwarz. Und dann musst du halt blau, gelb und schwarze Zahlen suchen. So. Mhm. Also es war wirklich schlimm. Und ich habe das gespielt, und in einer Box sind zwei Fälle standardmäßig mit drin. Und dann haben die so dieses Rockefeller-Prinzip. Du kaufst ein günstiges Basisprodukt und kannst dann noch weitere Sachen dazu kaufen. Das haben sie hier auch gemacht. Du kannst nämlich online mit den gleichen Karten noch zwei weitere Fälle kaufen und kannst dann mit den gleichen Karten noch andere Fälle spielen. Das finde ich ökonomisch erstmal ganz clever gemacht, so, dass man sagt, hey, wenn mir gut gefallen hat, muss ich nicht neues Spielmaterial kaufen, sondern ich kaufe neue Fälle. So ein bisschen wie bei Unsolved, wo ja auch mit den gleichen Karten und Grafiken gearbeitet wird. Hier verwendet man auch gar nicht alle Karten, sondern nur einen Teil davon, und der Teil ist eben für den zweiten Fall. Ich habe aber dann darauf verzichtet, den zweiten Fall zu spielen, weil ich fand den ersten dann eben schon so belanglos, und ich habe hier noch die zweite Box liegen, dass ich sage, ich werde das auf gar keinen Fall nochmal spielen, weil die Rätselqualität war wirklich unterirdisch, ganz schlimm. Und wenn ich ein gutes Hörspiel will, dann höre ich mir einfach ein Hörspiel an, da muss ich nicht noch da sitzen und stundenlang irgendwelche Kärtchen zusammenpuzzeln. Und dadurch, dass die eben so schwer voneinander unterscheidbar waren, war es dann wirklich irgendwann nur noch so eine Fleißaufgabe, die ich so abgearbeitet habe. Also wo ich gar nicht mehr Lust hatte, mir die Karten anzugucken. Ich habe mir die dann hier so ausgebreitet, und dann habe ich echt wie bei so einem Puzzle da gesessen, und es war wirklich irgendwann eine Fleißaufgabe, welches von diesen dunklen Gängen mit den Pfützen ist es denn jetzt endlich? So, ne? Und dann hast du zufällig das Richtige gefunden, und dann ging es irgendwie weiter. Und wenn du mal ein Falsches dahingelegt hast oder mal eine falsche Abzweigung genommen hast, musstest du dich wieder erinnern, was war noch mal da vorne am anderen Ende des Ganges, was habe ich da noch mal gebraucht? Musstest dir dann manchmal noch mal irgendwie eine 3-Minuten-Audiodatei anhören, um dann wieder dahin zu kommen. Ah ja, stimmt, jetzt suche ich das wieder, hast du wieder irgendein Plättchen gesucht. Also das war wirklich für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung. Es ist aber so vielversprechend, und ich würde mir so wünschen, dass die an diesem Konzept dranbleiben und sagen, coole Grafiken, toll illustriert, vielleicht ein bisschen differenzierter, tolle Sprecherinnen und Sprecher, tolles Audiomaterial, auch ein interessantes Hörspiel, der Fall inhaltlich ziemlich generisch, also jetzt keine große Überraschung oder so, aber okay. Das Prinzip erstmal grundsätzlich hat mir gut gefallen, und da würde ich mir mehr versprechen oder mehr wünschen, aber die anderen Fälle jetzt, auch die zweite Box, da habe ich jetzt tatsächlich gar keine Lust drauf, weil das erste war halt so eine Fleißaufgabe. Ja, von Kai Dorenkamp und Hans Pieper bei Oettinger, Murdio Island, vom Erdboden verschluckt. Du hast es, glaube ich, wohlweislich noch nicht gespielt, weil du ein bisschen mitbekommen hast, wie drüber gesprochen wird, oder?
Exakt, das habe ich mitbekommen. Und auch in der Spielbox, da gab es ja Noten, die normalerweise nie als gezogen werden von gewissen Rezensenten. Deswegen war ich da total überrascht. Und zum Glück hat mich das im Vorfeld erreicht, sodass ich das erst gar nicht angefordert habe und dann gedacht habe, nee, dann mal lieber nicht, dann lasse ich halt mal lieber andere da durchkommen. Wobei ich ja eigentlich total getriggert bin durch die Sachen, die du gesagt hast, so Hörspielelemente und sowas erleben. Also alles, was du gesagt hast, fand ich erstmal so super interessant, aber durch die Rätsel, dann macht das natürlich total kaputt. Provokante Frage, kann es sein, dass diese zweite Version, die du dazu, also habe ich jetzt so verstanden, war es ein In-App-Kauf, oder wie kaufst du dir diesen zweiten Fall?
Genau, du hast einen In-App-Kauf. Und dann kannst du das freischalten und hast dann eben nochmal neue Kombinationen von, also neue Hörspiele und neue Kombinationen von Bildern, die du dann halt einsetzt in dieses Raster.
Kann es sein, dass das dann die eigentlichen interessanten Rätsel sind? Das würde mich jetzt interessieren, weil vielleicht ist es ja so nach dem Motto, ja, wenn du das richtige Spiel haben willst, oder du richtig gefordert bist bei den Rätseln, dann musst du aber diesen In-App-Kauf machen. Wäre natürlich genauso schlimm, um ehrlich zu sein, weil ich habe ein Spiel gekauft und möchte dann auch das volle Erlebnis haben. Das hat mich jetzt mal interessiert, ob das irgendjemand gemacht hat und ausprobiert hat, ob vielleicht das der Grund ist, warum die Leute sich gedacht haben, ja, okay, aber jetzt will ich schon mal richtig gefordert werden mit den Rätseln, und sie dann vielleicht erst nachträglich dann.
Ja, aber bei einer Weinprobe schenkst du ja auch zuerst den guten Wein aus, damit ich hinterher ein paar Flaschen kaufe, und gibst mir nicht den billigen Fusel, der gerade noch im Keller rumgammelt. So, und ich muss sagen, also wenn ich in diese App gucke, ne, da gibt's dann noch die Panda-Panik, Sabotage im Freizeitpark und das Geheimnis des Geisterschiffs, die interessieren mich brennend, ehrlich gesagt. Also weil die Themen finde ich total cool. Sabotage im Freizeitpark, so, das finde ich sensationell. Aber ich habe dann wirklich durch diese schäbigen Rätsel überhaupt keine Veranlassung mehr gehabt, das zu haben, geschweige denn, mir da irgendwas zu kaufen. So.
Naja, wie lange ging denn das insgesamt? Also wie lange hast du dich damit beschäftigt? Also ist es noch so, dass man wirklich auf B-Movie-Niveau, so nach dem Motto, hey, man kann Spaß daran haben, weil es so schlecht ist?
Ich nicht. Also, sorry, wenn ich da minutenlang irgendwelche Bildchen zusammenlege, mir dabei Hörspiele anhöre und dann die Frage gestellt bekomme, du stehst vor einem Stecker. Ein runder Stecker liegt da, muss er in die runde oder in die eckige Steckdose? Dann sage ich, okay, das ist jetzt nicht das, womit ich herausgefordert werden will. Ich habe mir das mal, ich weiß es genau, an so einem Sonntagvormittag irgendwie so nach dem Frühstück habe ich gesagt, jetzt setze ich mich dahin. Ich hatte richtig Bock drauf. Hab richtig Bock, auch so diese Atmosphäre mit den Hörspielen und so. Ich habe da richtig Freude dran gehabt. Und dann hat mich es irgendwann nur noch genervt. Vor allem, wenn du dann halt irgendwie 4 oder 5 Bildchen hast und sagst, okay, das war's nicht, das war's auch nicht, das war's auch nicht. Okay. Und du gehst immer wieder so einen Stapel mit so 50 oder 100, weiß gar nicht mal, irgendwie so diesen ganzen Kärtchen durch und suchst jetzt das passende Bild. Das war für mich nicht B-Movie-Niveau, das war wirklich Zeitverschwendung. Okay. Also ich würde wirklich davon abraten, ganz explizit. Und ich, wenn das jetzt mein erster Einstieg war, dann ist natürlich die Lust, diese anderen Fälle zu spielen, eher gering. So, ne? Vielleicht gebe ich denen mal eine Chance und sag mal, ich probiere mal eine Viertelstunde. Manchmal guckt man ja auch so einen Teil 2 von irgendeinem Film und sagt nach einer Viertelstunde mal, schalte ich wieder aus. Aber ich habe hier so viele andere Sachen, die ich spielen kann, die mir mehr Freude machen.
Der Freizeitpark würde mich halt schon interessieren, aber gut.
Du, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich gebe dir gern mein Exemplar, dann ist es hier aus dem Schrank.
Ich weiß nicht so recht.
Wir tauschen es gegen die Box 2, das ist doch ein fairer Deal.
Ja, genau. Und jeder muss, du musst doch nicht leiden, ich muss dann leiden.
Genau. Ja, doch, also das war Murdio Island von Kai Dorenkamp und Hans Pieper vom Oettinger Verlag.
Ja, und ich komme auch zu einer Reihe, das heißt nämlich Masters of Crime. Das ist ein Göttinger Autorenteam, bestehend aus Lukas Setze, Martin Student und Verena Wiechens. Die haben das davor im Eigenverlag publiziert und dann ist Kosmos darauf wirklich aufgesprungen und hat die dann ganz regulär ins Programm genommen. Meiner Meinung nach völlig zu Recht, weil die wirklich einen ganz tollen Job gemacht haben damit, dass sie eine Szenerie aufgebaut haben, die immer, ja, es heißt Masters of Crime, man ist immer quasi auf der bösen Seite, das ist so ein bisschen ihr Ding, also dass man eben nicht den Guten spielt, sondern entweder ein Mafia-Boss, also sowas eben bei Masters of Crime Vendetta, oder man muss eben ein Gemälde stehlen, das war Masters of Crime Shadows, dann so vielleicht ein bisschen gut ist man dann gewesen bei Rapture, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, Masters of Crime, da wurde eine entführt und da ist man dann hinterher gegangen und das Spiel wird erzählt über Karten, die im Spiel drin sind, man entdeckt neue Orte und man bekommt Entscheidungen. Also das ist immer so ein bisschen dieses Thema des Spiels. Du gehst halt zu einem Ort und dann ist da eine Person und dann wird eben gefragt, möchtest du mit der Person über das reden, über das reden, über das reden und so weiter. Und dann geht das Spiel auch immer weiter, aber je nachdem, wie man sich entschieden hat, wird man belohnt mit Sternen. Also dann sagst du halt, das war eine richtig gute Entscheidung, kriegst 2 Sterne oder ja, du kriegst einen Stern oder man kriegt halt keinen Stern. Was ich schon als System wirklich gelungen finde, weil ich ein direktes Feedback von dem Spiel bekomme. Also ich weiß dann immer, okay, cool, wir haben das richtig gemacht oder und sowas. Also man wird nicht alleine gelassen, sondern man weiß halt immer zumindest, ja, okay, da hätte man vielleicht was anderes sagen sollen, aber das Spiel geht trotzdem weiter. Also es ist nicht so, dass es sich dann irgendwie auch vor eine Wand stellt und dann sagt, ja, jetzt ist vorbei hier und du musst neu starten oder sowas. Nee, also du hast dann nachher dann einfach dein Erlebnis gehabt und hast eben so diese Geschichte jetzt so erlebt. Ich möchte mit dir jetzt gerne über Mosquito reden. Das ist der neueste Fall aus der Reihe. Und da haben sie sich einfallen lassen, dass man Indiana Jones mäßig so auf eine Schatzjagd gehen möchte. Und der Fall ist zweigeteilt. In dem ersten bereitet man diese Schatzjagd quasi vor und im zweiten Teil durchlebt man diese Schatzjagd dann. Also dann geht man halt zu einem gewissen Ort. Bei dem Spiel selber ist auch sehr viel zugelassen, also man kann auch ins Internet gucken und man soll auch ins Internet gucken, das ist auch explizit wirklich markiert, also diese Sachen sollt ihr im Internet recherchieren und kommt dann eben wieder auf etwas, also zum Beispiel jetzt in dem Fall, wo soll man überhaupt hinreisen, also wo gibt es den Schatz überhaupt und dann natürlich, gerade wenn es um Schatz geht, sind das auch halt so typische Rätsel, die halt im Schatzmilieu so angesiedelt sind, also welchen Schalter drückst du oder was haben die Inkas, Mayas oder so da gemeint, also durch solche Worträtsel und so weiter. Also in diese Richtung geht das dann. Also ich finde das eine schöne Kombination aus Rätseln und auch einer Geschichte, die passiert. Man kann auch mittendrin stoppen, also das dauert nämlich schon sonst so seine 3-4 Stunden und du hast in der Mitte aber die Möglichkeit, nach diesem ersten Fall dann eben abzubrechen. Und es fängt auch ganz nett an, fand ich. Also diese Idee, man trifft sich erstmal mit jemandem und dann wird der aber ermordet und man kommt dann zur Szenerie, muss sich auch gleich am Anfang entscheiden, ja, was machst du jetzt? Willst du gleich fliehen oder durchsuchst du den noch? Und du hörst schon, aber da kommt irgendwie die Polizei im Hintergrund. Das Ganze spielt in London, also alles irgendwie auch wieder so schön eingekleidet. Ich finde wirklich so geschichtsmäßig kriegen die das alles gut hin. Und dann bekommt man so nach und nach eben weitere Hinweise und da sind auch wirklich so Umschläge dabei, die man öffnen kann, die das Ganze dann auch noch jetzt dir auch wirklich verbildlichen. Also es ist nicht nur irgendwas, dass nur Texte vorgelesen werden. Du kriegst auch schon das Ganze so gefüttert. Mir macht das Spaß. Also ich habe jedes Mal, wenn ein neuer Fall von denen erscheint, auch total Lust drauf, die zu spielen. Ich finde aber auch, dass es da schon unterschiedliche Qualitäten gibt. Also ich fand zum Beispiel diesen Rapture-Fall, der hat mir nicht so gut gefallen. Und mein Lieblingsfall von denen ist das, wo man das Bild gestohlen hat. Also weil es ja wirklich so zweigeteilt war und man dann erst danach dann diese Karten so einsortiert hat. Und das
Stillleben
war
hier.
Wie ist das?
Stillleben.
Stimmt, Stillleben hieß der, richtig, genau. Der hat mir am besten gefallen eigentlich von der Reihe. Auch Mandetta, weil es eben der erste war, fand ich einen guten hier. Ich fand den hier in dem Level hier durchschnittlich. Also den kann man gerne spielen, der hat mir auch Spaß gemacht. Fand die anderen halt ein bisschen stärker. Vor allem der zweite Teil hat für mich ein bisschen, ist er abgefallen. Also diese Schatzsuche, die ging dann so schnell im Vergleich zu dem anderen Spiel. Wir sind da so durchgerusht, wo ich mir dachte, hä? Also es fühlt sich fast so ein bisschen an, als hätte man die Elemente rausgenommen. Also wie beim Film, als hätte ein Schnitt irgendwie angesetzt worden und so man so einfach so durchgegangen ist. Ich fand die Idee relativ cool, dass es so ein Poster gegeben hat und man selber seinen Weg dann so durch den Urwald durchwählen konnte. Aber da habe ich mich wirklich so ein bisschen durchgerusht gefühlt. Also als wäre ich im Freizeitpark und ich sind nur 3 Minuten Zeit, durch diesen Freizeitpark so durchzugehen, weil so lange dauert die halt. Das ist ein bisschen abgefallen für mich im Vergleich zum ersten Teil. Wie ist denn dir dabei gegangen?
Ja, exakt so. Interessant. Ich fand diesen ersten Teil total cool. Setting cool. Und dann lernst du ja dauernd Leute kennen und du hast so ein bisschen so ein Gefühl wie bei so einem Abenteuerspielbuch. Möchtest du erst das machen oder erst das machen? Wenn du das machst, nimm Karte so. Wenn du das machst, nimm Karte so. Und dann lernst du Leute kennen und musst wirklich auf eine Website gehen, ganz gründlich lesen, ganz gründlich ermitteln, Alibis rausfinden, Motive rausfinden. Also das war wirklich eine total, da war ich wirklich total drin, ne? Da habe ich hier dieses Poster genommen und habe dann irgendwie so auf graue Motiv aufgeschrieben und Entlastungen aufgeschrieben und Fragezeichen und habe da wirklich mit diesem Poster auch gearbeitet und dann liegen da ja auch die Karten. Ich finde auch die Gestaltung wieder ganz toll von diesen Karten, das ist echt super gestaltet. Auch die Personen, die man da hat, die sehen klasse aus, also das ist wirklich greifbar, was da passiert. Und auch diese, ja, du hast ja gleich am Anfang so einen Entscheidungsdruck und bist so, du wirst am Anfang direkt in diese Geschichte geschmissen. Du triffst dich mit einem Informanten, der hat was für dich, der will dich für eine Expedition begeistern, hat irgendwie eine Schatzkarte, dann liegt der Tod im Tower of London und dann ist die Frage, was machst du jetzt so? Und du bist mittendrin in Medias Res und das finde ich sensationell. Kein großes Gewese am Anfang, direkt los auf die 12. Und dieser erste Teil, den fand ich spektakulär, richtig gut wieder. Und da habe ich gemerkt, der hat auch wieder diese Qualität von dem Stillleben, wo ich aber auch wieder versuche, mir da so mein Gangster-Team zusammenzustellen. Dann habe ich ein Budget, das ich ausgeben kann, um meine Crew zusammen anzuheuern. Wen brauche ich denn? Brauche ich jemanden, der einen Hubschrauber fliegen kann? Oder brauche ich lieber jemanden, der ein Schiff steuern kann? Oder was auch immer. Das war richtig cool. Und so in dieser Qualität war das. Und dann hast du auch auf dem Schreibtisch Dinge gefunden, die du erstmal gar nicht einordnen konntest, hast ein paar Red Herrings, also ein paar Ablenkungsmanöver mit drin gehabt. Also das war wirklich so ein cooles Material. Du hast da so langsam deine Erkenntnisse gesammelt und musstest dann am Schluss jemanden finden und anklagen und sagen, okay, die Person war's. So. Und da war für mich eigentlich der Fall rum. Also das war für mich das Interessante. Und dann geht's in den Dschungel und da hast du nochmal eine andere Karte vor dir. Und da wurden die Rätsel, finde ich, viel leichter, also auch gar nicht mehr so interessant. Es waren so ein paar schöne Aspekte dabei. Okay, wenn du dich so entschieden hast, dann trag jetzt bitte an dieser Stelle im Plan die Nummer so und so ein. Und wenn du da dran vorbeiläufst, dann ziehst du bitte diese Karte. Also das heißt, ich wusste schon, eine Entscheidung, die ich am Anfang getroffen habe, die hat hinten raus irgendeine Konsequenz, eine gute oder eine schlechte. Und das ist dann schon interessant, dass dir das in diesem Spiel so hinbekommt. Man geht ja auch gar nicht alle Karten durch, sondern eben nur die, die man braucht. Aber mir ging es eben genauso. Du hast da, glaube ich, 3 Stationen oder so, die du ablaufen musst bei dieser Schatzsuche. Und die waren erstens viel schneller vorbei und zweitens auch viel weniger interessant. Also da war ich nicht mehr so investiert. Und ich habe mich dann gefragt, wäre es nicht cleverer gewesen, das andersrum zu machen. Also, dass ich den Informanten treffe, die Schatzkarte habe, einen Zeitdruck habe und erstmal auf die Schatzsuche gehe, den Schatz finde und dann denke so, hey, ich muss mal meinen Kumpel den Informanten rächen und muss jetzt mal rausfinden, wer ist denn so der Mastermind, der hinter diesem ganzen Mordfall steckt. Das wäre wahrscheinlich für mich ein Ticken interessanter gewesen. Und so fühlte sich das wirklich an, wie so ein, ich habe mir aufgeschrieben, Anhang, Fragezeichen. Also vielleicht haben sie da auch gemerkt, irgendwie haben sie jetzt ein Versprechen gemacht mit dieser Schatzsuche, das müssen sie noch einlösen, aber da ist ihnen irgendwie so ein bisschen die Luft ausgegangen. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass sie wieder zu dieser Qualität von Stillleben oder so zurückkommen, wo du dir dann so einen Stapel zusammenstellst. Das war ja da erstmals so, dass du dann so einen Stapel zusammenstellst, dann am Ende diesen Stapel abarbeitest und dann merkst, was hast du eigentlich im Laufe des Spiels für Entscheidungen getroffen. Das fand ich bockstark. Und da fällt das deutlich ab. Aber diese Ermittlungsarbeit am Anfang, die fand ich wieder total gelungen. Und dann haben die auch wirklich ja mit ganz großem Aufwand Websites gestaltet. Das ist nicht nur eine Information, die du im Internet findest, sondern du findest die Website von einem Auktionshaus, die dann komplett durchdesignt ist oder so. Ne? Also mit ganz viel Liebe zum Detail. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich mag, was ich auch bei Krimis mag, wenn du dann wirklich merkst, da haben sich Leute richtig viel Gedanken gemacht und da gibt's dann eine Website von einem Auktionshaus und dann kannst du nochmal dich irgendwo einloggen in so einen gefakten E-Mail-Account und so weiter. Das finde ich schon toll gestaltet wieder. Also ist schon eine Empfehlung, aber wenn ihr noch keinen von dieser Masters of Crime-Reihe gespielt habt, dann empfehle ich tatsächlich auch eher den Stillleben oder den Vendetta. Die sind nochmal ein bisschen auf einem anderen Niveau, meines Erachtens. Jetzt kommt ja dieses Jahr ein neuer auch, Hollywood. Auf den freue ich mich auch sehr. Der kommt, glaube ich, im Sommer auch bei Cosmos dann wieder. Ja.
Habe ich total Lust drauf. Also ja. Hollywood als Thema finde ich eine mega gute Idee. Und ich weiß ja, dass sie es können. Also deswegen hoffe ich jetzt auch mal, dass es da jetzt dann auch am Ende ein bisschen anders ist. Meine Hypothese übrigens ist, dass das zwei unterschiedliche Leute waren, die das kreiert haben. So nach dem Motto, sie haben gesagt, ihr macht den Anfang und ihr macht den zweiten Teil. Und dass es deswegen ein bisschen so unausgewogen wirkt. Das ist so ein bisschen meine Hypothese. Ich weiß es nicht. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen. Also dass die das, weil man kann es ja unabhängig voneinander eigentlich spielen und das vielleicht auch unabhängig voneinander kreiert wurde und dass deswegen vielleicht so ein bisschen das so dann nicht so zusammengepasst hat, so hundertprozentig oder sowas.
Vielleicht. Ich will mal nachfragen.
Ja. Das war Masters of Crime Mosquito, erschienen bei Cosmos von Lukas Setzke, Martin Student und Verena Wiechens.
Ja, dann haben wir einen Fall oder ein Rätsel, ein Krimi in einer etwas kleineren Schachtel, der reduziert ist auf ein Portemonnaie, nämlich Spur des Geldes, erschienen hier im Deutschen im Moses Verlag. Und Spur des Geldes ist eine Lokalisierung. Da entführt uns das Spiel nach Chicago. Und wir haben ein Mordopfer. Und das Einzige, was wir bei diesem Mordopfer finden, ist ein kleiner Geldbeutel. Und das ist auch genau das, was in dieser Schachtel drinsteckt, nämlich erstmal nur der Geldbeutel. Der ist so aus Papier, gefaltet natürlich, aber es ist eben ein Geldbeutel. Und in diesem Geldbeutel finden wir dann unterschiedliche Dinge. Also wir finden da einen Notizzettel oder eine Visitenkarte, eine Kreditkarte, ein Foto der Liebsten, dann irgendwie so ein U-Bahn-Ticket, glaube ich, noch ein anderes Foto, ein Passwort, wo wir nicht so richtig wissen, wo das herkommt, einen kleinen Flyer von einem veganen Restaurant und so ein Einkaufszettel, also so eine Quittung von so einem Einkauf und so. Und das sind so die Informationen, die wir finden. Wir wissen erstmal gar nicht, wer ist denn eigentlich der Tote? Und wir müssen erstmal rausfinden, mit wem haben wir es denn hier eigentlich zu tun. Und auch den Fall habe ich wieder, die Geschichte wiederholt sich, in Lissabon gespielt mit der Hanna. Und ich hatte dann tatsächlich nur diesen kleinen Geldbeutel so eingesteckt in meinen Rucksack, weil wir waren so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und so und haben gedacht, wenn wir mal irgendwo eine Pause machen, es war im Sommer, im August, da ist ja sehr heiß in Lissabon und Lissabon ist ja auf Hügeln gebaut, das heißt, man läuft da viel bergauf, bergab. Wir haben dann zwischendurch immer mal ein Päuschen gemacht, haben gesagt, ach komm hier, das ist doch so ein Fall für 60 bis 90 Minuten und dann haben wir uns tatsächlich in einen Park gesetzt, da war so ein kleiner Pavillon und haben dann im Schatten des Pavillons dann diesen Fall gelöst, also auch in einer Atmosphäre, die anders war als Chicago bei Nacht, aber immerhin auch eine sehr schöne. Und der Fall, der spielt sich überwiegend dann im Internet ab. Das heißt, du hast dann so eine Ermittlungs-App, mit der du dann, also eine browserbasierte App, musst nichts runterladen, eine browserbasierte App, in die du dann Informationen eingeben kannst und tastest dich dann so langsam nach vorne. Du hast auch so einen kleinen Stadtplan damit dabei und dann kannst du wirklich, musst du rausfinden, raus nachvollziehen, wer war denn wann wo und wer ist denn eigentlich der Tote und so. Und du kommst dann auf sehr, sehr viele unterschiedliche Websites. Und wir hatten dann beide ein Handy, und haben dann beide über diesen Fallakten gebrütet. Also da gibt's dann auch eine Seite von einer Zeitungsredaktion beispielsweise, auf der man dann Sachen nachlesen kann. Und dann musst du, wenn du Verdächtigungen aussprichst oder wenn du Hypothesen aufstellst, musst du die auch beweisen. Also welches Beweismittel beweist denn das, was du da gerade vermutest? Das kennt man auch so ein bisschen von Hidden Games, aber eben nochmal, da fand ich es nochmal ein bisschen differenzierter tatsächlich. Und es gibt sehr viele Verhörprotokolle oder Verhöre, die man sich dann anhört, durchliest. Also da ist schon sehr viel Material drin in dieser kleinen App. Und es ist sehr, sehr komprimiert auf alles, was in dieser App stattfindet. Hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe auch den Fall, weil es wird auch nichts zerstört. Man kann das hinterher alles wieder in diese Geldbörse zurücksortieren. Das finde ich eben auch klasse. Und dann kannst du diese kleine Papiergeldbörse eben jemandem anderen geben und das weiterreichen. Und da hatten wir unheimlich viel Spaß dran, weil der Fall auf eine sehr geschickte Weise es geschafft hat, auch immer mal wieder unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark verdächtig zu machen. Das finde ich auch schön. Es gibt manchmal so Leute in so Krimis, da weißt du gleich, ah ja gut, das ist der Red Herring, auf den soll man reinfallen, tun wir aber nicht. Und da war das so, dass eigentlich immer wieder mal jemand anderes so in den Fokus geraten ist. Und sagt, oh, das könnte er gewesen sein, stimmt, dann könnte das so und so gewesen sein. Und wir waren die ganze Zeit dabei, sehr plausible Hypothesen aufzustellen, die uns dieser Fall irgendwie so schrittweise schmackhaft gemacht hat. Und das ist was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass du immer wieder durch deine neuen Erkenntnisse das, was du bisher hattest, sehr stark hinterfragt hast und das andere aber auch plausibel dadurch war. Und ich finde den Fall insgesamt sehr stringent, die Geschichte auch eher generisch, also nichts, was man nicht als Geschichte schon mal gehabt hätte, aber die Führung der Aufmerksamkeit und die Führung durch die Geschichte, die fand ich bei Spur des Geldes wirklich außergewöhnlich gut. Hat mir gut gefallen. Und auch die Elemente, die zur Auflösung beigetragen haben, ich hätte fast gesagt, was es war, aber die Elemente, die zur Auflösung beigetragen haben, waren nicht so offensichtlich, dass man da sofort drauf kommt, sondern man muss da wirklich ein paar Dinge sehr intensiv miteinander in Bezug setzen, damit du hinten raus die richtige Lösung hast. Das Spiel verzeiht auch falsche Eingaben. Da gibt es da so eine Korrektur und es gibt auch eine gute Hilfesystematik. Da haben wir, glaube ich, einmal, habe ich mir hier notiert, eine Hilfe in Anspruch genommen, aber viel mehr nicht. Aber es war wirklich eine schöne Erfahrung. Und dafür, dass das so ein niedrigpreisiges Produkt ist, auch bei Moses für, glaube ich, 16 € oder sowas kostet das, fand ich das wirklich ein außergewöhnlich gutes Erlebnis für 90 Minuten. Du hast das auch gespielt, bei dir hast du gesagt, ist es schon eine Weile her, aber hast du noch ein paar Erinnerungen daran?
Ja, absolut. Also wir haben im Vorfeld ja auch drüber gesprochen, da habe ich schon gesagt, du, ich kann dir jetzt halt inhaltlich leider nicht mehr viel dazu sagen, aber ich finde es schön, dass wir darüber reden, weil endlich haben wir mal was, wo wir nicht einer Meinung sind, wie davor bei den ganzen Sachen, denn mir hat der Fall leider gar nicht gefallen. Es war wirklich so, ich hatte total Lust drauf, auf dieses Spiel, aber die Immersion hat bei mir zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. Meine Erinnerung an das Spiel ist anstrengend. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur vor meinem Handy gesessen und habe irgendwas vorgelesen. Und diese ganzen Materialien, die du schon erwähnt hast, die im Geldbeutel drin gewesen sind, waren nur ein Lockmittel, um mich ins Internet zu bringen. Und ich hatte das Gefühl, 90% des Spiels sind im Internet passiert. Und ich habe die ganze Zeit nur gelesen, gelesen, gelesen. Und deswegen, diese 90 Minuten, sind wir bei weitem nicht hingekommen. Also es hat viel länger gedauert, als das, was da eigentlich angegeben wurde. Bei uns zumindest, vielleicht waren wir auch zu schlecht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eine Mitspielerin, die auch immer davon ist, ja, wir müssen das aufnotieren, wir müssen das aufschreiben und so weiter. Also das liegt vielleicht auch ein bisschen daran. Ich kenne so ein Spiel, das habe ich auf dem Handy mal gespielt, da hat man ein Handy gefunden, also nicht in Wirklichkeit, sondern es wird dazu imitiert und das ganze Spiel, diese App ist, dass man Handy gefunden hat und jetzt an diesem Handy halt auch Sachen freischaltet und Sachen entdeckt und sowas. Was ich geliebt habe, dieses Spiel, also ich weiß immer, wie es hieß und sowas habe ich mir eigentlich erhofft gehabt, also dass dieses Portemonnaie mich dann irgendwie so reinzieht und ich so ein bisschen mitfühlen kann und so weiter und das hat es leider überhaupt nicht geschafft. Also ich war nach eher enttäuscht von dem Spiel, kannst aber auch den Finger nicht mehr draufhalten, weil als du es mir dann gesagt hast, ja stimmt, Spur des Geldes gab's ja und es ist nichts hängen geblieben. Also ich kann ja auch nichts mehr von der Story großartig sagen, weil es eben für mich abgespeichert ist unter diesen, das war ein ganz anstrengendes Erlebnis und ich hatte keine schöne Zeit damit.
Krass. also vielleicht hat bei uns auch das Setting dazu beigetragen, dass ich jetzt so denke, so, ach Mensch, das war so schön in diesem Park in Lissabon. Aber ich erinnere mich wirklich, dass wir da gefesselt waren und uns gegenseitig diese Sachen vorgelesen haben und dann gesagt haben, oh, guck mal hier, das könnte wichtig sein und das könnte wichtig sein. Wir haben uns schon auch Notizen gemacht dabei, aber wir haben uns nicht haarklein alles aufgeschrieben. Eine Sache bedauere ich bei dem Spiel. Ich finde, dieses Portemonnaie hat ein bisschen Potenzial verschenkt, weil du hättest auch einfach diese Zettel irgendwie so da reinlegen können und hättest einen kleinen Umschlag verkaufen können für 3,50 Euro. Also keine Ahnung, also wäre jetzt, ne? Aber da habe ich gedacht, ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, oh, jetzt kommt noch ein Geheimfach irgendwo oder ich falte noch was auf und dann steckt da noch irgendwas drin oder so. Und wir haben dieses Portemonnaie dann so auseinandergenommen. Da waren eigentlich diese 7, 8 Zettel, was weiß ich, wie viel das waren da drin. Und das war für mich ein bisschen verschenktes Potenzial, weil das Versprechen, was ich da bekommen habe, ist, da ist eine Geldbörse und da findest du irgendwie alles, was du brauchst. Und dann warst du viel im Internet, ja, und diese ganzen Karten hatten irgendwelche Zugänge und Passwörter und keine Ahnung was. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie mit diesem Promise, mit diesem Portemonnaie noch ein bisschen mehr machen und noch ein bisschen mehr rausholen. Aber ich hatte wirklich eine gute Zeit und wir waren, ja, das ist alles im Internet gewesen, aber für uns hat das nicht gestört. Aber ich kann das gut verstehen, wenn jemand sagt, ich bin nicht so ein Fan von dauernd im Internet rumhängen damit.
Hast du den Autor herausgefunden? Ich hatte tatsächlich mal bei BoardGameGeek das gefunden, also die Originalversion, also die ist ja auch von Amerikaner, aber den habe ich leider nicht entdeckt jetzt bei der Recherche hierzu. Und das ist halt schon auch so ein Ding, wo ich mir sage, ach bitte, Moses, schreib doch den Autoren vorne drauf, also weil das haben die doch eigentlich schon verdient und es ist einfach was es im Englischen schon gegeben hat und einfach übersetzt wurde.
Ja, es ist bei BoardGameGeek jemand angegeben, das heißt bei BoardGameGeek Evidence Hush Money ist auch gar nicht so gut bewertet mit einer 6,3, also eher wirklich schlecht bewertet, so, ne, vielleicht habe ich dann eine andere Wahrnehmung. Elliot Humphreys und James Smith, der zweite, werden als Designer angegeben, aber tatsächlich bei Moses auf der Packung oder so steht nichts drauf, insofern musst du dann schon wirklich ein bisschen recherchieren. Ja, das war Spur des Geldes vom Moses Verlag. Durchaus unterschiedlich wahrgenommen, offensichtlich. Und müsst ihr jetzt selber entscheiden, ob ihr das auch ausprobieren wollt oder nicht.
Ja, vielleicht umso mehr. Also zu gucken, wer recht hat.
Absolut. Und dann müssen wir uns das sagen und dann können wir hinterher sagen, guck mal, du hattest Unrecht.
Genau.
Deine subjektive Wahrnehmung ist falsch.
Ja. Ich möchte mit dir über Until Proven Guilty gerne reden. Ich glaube, du hast den Fall nicht gespielt. Das war aber etwas, was auf der Messe auf meiner Hype-Liste quasi darauf gestanden ist, weil es mich so voll getriggert hat. Also ich rede über Until Proven Guilty, The Starry Sky Necklace. Es gibt es nur auf Englisch bisher. Ist von Enrico Procacci. Ihr merkt schon, Italiener. Und du musst mir den Verlagstitel nennen, weil ich krieg das immer nicht hin. DV.
Ja, also hier im bei BoardGameGeek steht DV Games.
Ja, ja, aber die heißen ja eigentlich.
Ist das der DV Georgie, oder?
Genau, richtig. Ach, Georgie ist einfach Spiele übersetzt vielleicht oder Games oder?
Ich weiß nicht. Also hier im Internet steht DV Games, also nicht
Georgie. Ja, ja, genau. Also steht auf der Packung auch drauf. Aber ja, sind
vielleicht
Italiener?
Heißt Georgie einfach Games. Könnte sein. Übrigens, nachdem ja, und dann lasse ich dich gleich reden, Spur des Geldes mit einer 6,2 bewertet wurde oder 6,3, erheblich besser mit 6,6 bewertet.
Richtig, erheblich besser, aber nicht gut. Dazu kommen wir jetzt nämlich auch. Ich bin ein großer Fan von Phoenix Wright, Ace Attorney. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine Spielereihe, die gibt's bei Nintendo. Und da spielt man quasi einen Verteidiger, der immer von dem bösen Staatsanwalt irgendwie... Ja, wird ja jemand angeklagt und du musst dann den verteidigen vor Gericht. Und es ist völlig überdreht, also es ist Manga-mäßig. Also ich muss dann immer zitieren, es gibt einen Fall, da hat man einen Papagei, den man in den Zeugenstand ruft. Also auf dem Level müsst ihr euch das Spiel vorstellen, also bei Nintendo, bei Phoenix Wright. Ich mag es aber total gerne, weil es so abstrus ist. Und es funktioniert immer so, dass du eine Zeugenaussage hast und dann musst du immer zu einem gewissen Moment, wenn der eine Zeugenaussage macht, Objection rufen und dann eines dieser Beweismittel, was du hast, einfach zeigen und damit dann klar machen, dass das jetzt, was da gerade gesagt wurde, nicht richtig sein kann. Und das versucht es hier quasi zu übertragen. Also du hast eine Jury, das ist auch ganz nett gemacht, du nimmst die Packung und baust die dann so wirklich in mehreren Ebenen auf, sodass so eine Treppe entsteht und steckst dann so kleine Figürchen rein und am Anfang sind eben 6 für deine Verteidigung und 6 sind eben dagegen, die würden eben jetzt guilty gerade sagen und dann fängst du das Spiel an und da gibt es eben auch so einen ganz bösen Ankläger natürlich, also die Staatsanwaltschaft ist immer diejenigen, die einfach sagen, ja klar, du musst es gewesen sein fand ich jetzt auch von dem Fall ganz so nett kreiert, also wie man dann gesagt hat, ja, du musst das gestohlen haben, weil es wurde in deinem Auto gefunden, also von der Verteidigung eben, und du bist für den Fall eigentlich gar nicht vorbereitet, eigentlich sollte das der Kollege von dir machen, und du wirst aber reingeworfen und musst es irgendwie ganz schnell innerhalb von kurzer Zeit sich auf diesen Fall jetzt einlassen. Das funktioniert auch mit einer App, das heißt also, du bekommst Karten durch das Spiel vorgelegt. Und dann werden immer Fragen gestellt durch die App, und du musst dann eintippen, welches Beweismittel, was du hast, quasi das jetzt widerlegt, was da gerade behauptet wurde. Und dann hast du halt verschiedene Beweismittel, und dann tippst du immer die Kartennummer ein, dann wird gesagt, ja stimmt, das kann gar nicht sein, weil das und das. Also quasi wie das Nintendo-Spiel auch, so umgesetzt. Und wenn du es richtig gemacht hast, dann werden halt ein paar von den Leute von der Jury werden dann überzeugt, und dann hast du sie halt rumdrehen, und dann sind die halt auf deiner Seite. Und wenn du es bis zum Ende nicht geschafft hast, mindestens die Hälfte zu überzeugen, hast du das Spiel quasi verloren, ansonsten hättest du es halt gewonnen. Und es hat wirklich eine sehr gute Prämisse gehabt. Also ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut, weil es ja eigentlich quasi das als Brettspiel, also als Spiel umgesetzt ist, was ich von Nintendo her kenne. Und jetzt kommen wir bald inhaltlich dazu. Es hat noch wirklich ganz gut angefangen, also wo ich mir dachte, jetzt ist es nicht schwierig, aber schon ganz witzig eigentlich. Und dann ging es aber in Fragen rein, wo wir einfach keine Ahnung hatten, jetzt, was will's eigentlich von uns? Also die Fragen waren zu diffus gestellt, und ich wusste, was ich sagen will. Also ich habe dann gesagt, ja, es ist eigentlich klar, ich weiß, das und das ist der Grund, aber ich weiß jetzt gar nicht, welches Beweismittel ich dir zeigen soll. Ich weiß, was du mir sagen willst, aber ich kann dir jetzt gerade keine Antwort drauf geben, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich 10, 17 oder 20 zeigen soll. Und das zieht sich leider durch das Spiel durch. Also wenn es einmal passiert wäre, sage ich, okay, geschenkt. Aber wir hatten wirklich eine Sache, da haben wir irgendwann nur noch irgendwelche Karten eingetippt, damit das Spiel weitergehen kann. Und das fand ich halt irgendwie so schade, dass das nicht auf den Punkt konstruiert wurde. Also das muss halt eindeutig sein. Und es muss auch dann so sein, dass ich eine Stringenz in dem Ganzen sehe. Und das war mir alles zu durcheinander, und es hat mich halt irgendwann verloren. Das fand ich sehr, sehr schade, weil der Fall dahinter eigentlich ganz witzig war und es auch gut, der Fall gut konstruiert war. Also das hat schon alles irgendwie so gepasst und auch nette Ideen da drin. Aber wenn das Spielprinzip mich immer aufhält und ja, das dann nicht so exakt macht, wie es eigentlich erforderlich wäre bei so einem Krimispiel, das ist halt notwendig bei sowas. Dann wäre es mir lieber gewesen, es wäre ein bisschen leichter gewesen, aber dafür wäre es eindeutig und es wäre immer so gewesen, hey, wir wissen genau, was Sache ist. Und so wurden wir an mehreren Stellen leider in etwas dann so reingesetzt, wo ich einfach sage, das hat es jetzt nicht getroffen. Und deswegen finde ich sehr, sehr schade, weil es gibt jetzt auch einen zweiten Fall. Und ich bin jetzt kurz davor zu sagen, soll ich es nochmal probieren? Soll ich mir ganz nochmal eine Chance geben, weil ich das Konzept so toll finde und von der Idee. Aber wenn es jetzt wieder so sein sollte, also dann ist es halt einfach nicht gut. Das muss man sagen. Also ich kann diesen Fall nicht guten Gewissens empfehlen. Ich würde das, es gibt ja noch keinen deutschen Vertrieb dafür, also es gibt ja nur diese englische Version, aber ich weiß, dass es viele gibt, die auch Phoenix Wright gerne mögen, also die auch Nintendo-Kinder sind, so wie ich, die das halt gerne mochten und vielleicht auch sowas dann gut umsetzen könnten in der richtigen Runde, wo man dann gemeinsam so diskutieren kann. Ich würde davon abraten, und vielleicht gucke ich mir den zweiten nochmal an, wenn der besser ist, dann kann sich das Konzept ja noch retten, aber wenn das halt auch nicht geht, dann muss man auch mal fairerweise dann sagen, dann ist es halt auch nicht was ihr gut könnt, wenn das dann nicht funktioniert.
Ja, die Idee klingt ja super, aber ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Aber ich habe immerhin rausgefunden, es heißt Jockey, nicht Jockey, wie wir sagen, sondern Jockey. Und Jockey heißt Spiele auf Italienisch. Das habe ich recherchiert in der Zwischenzeit. Ich habe dir aufmerksam zugehört und dachte, vielleicht können wir das einmal klären. Jetzt wissen wir, wie es ausgesprochen wird und wie das zustande kommt.
Ja, danke dir dafür. Die waren ja sonst immer bei Abacus-Spiele. Also von diesem Verlag werden ja ganz häufig bei Abacus übernommen, aber leider nicht alle. Und da würde ich auch wirklich sagen, lieber nicht machen und den zweiten Mal anzugucken. Wenn der das jetzt hinkriegt, das dann besser zu machen, dann vielleicht den. Ansonsten verpasst ihr wirklich nichts, auch wenn ihr Phoenix Wright-Fans seid, den dann einfach auf links liegen zu lassen. Leider. Deswegen 6.6, wie du gesagt hast bei Board Game Geek, völlig berechtigt. Meiner Meinung nach.
Sehr gut, dann nennen wir es doch mal, also Until Proven Guilty von DV Games oder DV Jockey, genau. Ja, dann haben wir noch eine andere Reihe, die ja auch sehr populär ist und, wie ich sagen möchte, völlig zu Recht sehr populär ist, nämlich die Hidden Games, die ja auch regelmäßig Spiele veröffentlichen, Krimispiele veröffentlichen und da ja auch in diesem Genre mittlerweile echt gut vertreten sind, ihren Vertrieb mittlerweile über Pegasus auch mitgestalten. Die kommen ja ursprünglich aus dem Bereich Escape-Räume. Die haben in Hamburg auch auf so einem Schiff Escape-Räume und haben darüber sozusagen den Einstieg gefunden, dann auch in die Welt Brettspiele, aber der Gesellschaftsspiele, die dann eben auf den Tisch kommen, haben das früher ja in so Umschlägen vertrieben und mittlerweile sind diese Umschläge in eine Box gepackt, was ein bisschen lustig ist, aber dadurch kann man es natürlich im Regal besser präsentieren im Laden und so, da könnte man diesen Umschlag wahrscheinlich weglassen, aber vielleicht hatten sie auch noch viele Umschläge und Pegasus hat gesagt, nee, da machen wir einen kleinen Kasten drum und dann kann man das besser präsentieren. Wurscht, ich möchte sprechen über den neuesten Fall, nämlich Camping Killer. Und Camping Killer hat wieder eine sehr schöne Prämisse und das ist etwas, was ich bei den Hidden Games sehr gerne mag. Die haben so einen augenzwinkernden Blick auf diese Krimis mit drauf. Es gibt so einen bisschen strubbeligen, überforderten Kommissar, der Gottlieb Hahnke, und der ruft uns immer als Ermittler um Unterstützung, weil er selber ist so ein bisschen so ein bräsiger, fauler Beamter, der dann gerne auch mal ein Päuschen macht zwischendurch und dann auch vieles so alleine nicht gebacken kriegt, aber am Schluss dann immer die Lorbeeren einheimst und sagt, ja, das habe ich ja wieder sehr gut gemacht mit ein bisschen Unterstützung. Und das ist immer irgendwie so ein schöner, augenzwinkernder Blick. Und bei Camping Killer geht es eben jetzt darum, dass sie in so einer kleinen, in so einer Campingkolonie auf so einem Campingplatz eben die Chefin oder Betreiberin des Campingplatzes, die Seniorchefin, tot aufgefunden wird, Ursula Gruber. Und man muss natürlich rausfinden, wer war das. Und bei Hidden Games ist es so, du hast einen Umschlag, den öffnest du und dann kommen dir erstmal irgendwie 30 Zettel entgegengefallen und die musst du erstmal irgendwie lesen und sichten und sortieren und musst dich da so ein bisschen durch das Material durchwühlen und dann hast du eben irgendwelche Fotos von WhatsApp-Chats und du hast irgendwelche Quittungen und dann hast du irgendwie ein Poster, was Kinder angefertigt haben mit Personen drauf, die auf dieser Campingplatz-Kolonie oder auf diesem Campingplatz leben und so. Und dann wurschtelt man sich da so gemeinschaftlich so nach und nach durch, hat noch so eine kleine Zeitschrift dabei von dem Campingplatz und einen Zeitungsartikel und was weiß ich was. Und durch diese Dinge musst du dann erstmal durchsteigen und dir einen Überblick verschaffen und hast dabei aber immer auch Gottlieb Hahnke, diesen Kommissar im Hintergrund, der dich immer mal so ein bisschen lenkt. Da gibt's dann mal QR-Codes, wo du mal zugreifen kannst auf so ein gefaktes Instagram-artiges Profil, wo jemand ein paar Fotos hochgeladen hat und hast irgendwelche Verhörprotokolle oder Verhöre, die der mal durchgeführt hat oder irgendwelche Leute, die er belauscht hat und so weiter. Und das sind alles so Elemente, die da mit drin sind. Wir haben den jetzt zu viert gespielt, was auch eine gute Anzahl ist dafür, weil du hast wirklich viel Text zu lesen und musst da richtig durch das Material dich durchwühlen. Und was ich bei Camping Killer wirklich wieder schön fand, war, dass alle irgendwie ein Motiv haben und dass man so nach und nach in diesem Fall aber alle auch so ein Stück weit entlasten kann und du durch diesen Humor, der sich durch diesen Krimi zieht, eine gewisse Distanz aufbaust zu dem, was da passiert, weil die Figuren alle sehr überzeichnet sind. Du hast aber wieder sehr überraschende Plot-Twists drin und das fand ich dann schön. Am Ende, muss ich sagen, war mir die Auflösung ein bisschen zu fern von dem, womit ich mich vorher 2,5 Stunden beschäftigt habe. Also es war dann so eine Auflösung von, okay, echt jetzt? Das kann ich aber wegatmen, weil ich davor 2,5 Stunden eine wirklich gute Zeit habe. Also nicht jede Person, die dann auf diesem Campingplatz ist, erscheint oder ist so, wie sie erscheint, sondern ist möglicherweise dann auch mal jemand anderes. Aber sie haben eine sehr schöne Kombination aus Recherchearbeit im Internet, QR-Codes mit Audiodateien, Videoelementen, den Texten auf dem Tisch und dann mittlerweile, die entwickeln sich auch permanent weiter, haben sie auch wirklich so eine richtig schöne, so eine 3D-Aufnahme von so einem Campingwagen, wo du dann wirklich über so eine, dich da so durch, wie bei diesem Google, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ne, wenn du da so eine 3D-Aufnahme von so Räumen hast oder so, gehst du durch so einen Campingwagen und kannst dir den wirklich genau anschauen, da Elemente finden, dir Dinge anschauen und so. Also, das hat richtig viel Spaß gemacht und du hast ihn, glaube ich, auch gespielt. Ich habe gleich noch 2 Kritikpunkte, aber will erst mal hören, wie du ihn gefunden hast.
Ich möchte gerne eine Analogie aufstellen. Und zwar, ich habe vorhin über Exit gesprochen und gesagt, dass es da sehr viele Versionen einfach schon gibt und dass es dann irgendwann anfängt, sich zu wiederholen oder ähnliche Rätsel zu sein. Und das fühle ich gerade bei Hidden Games. Das heißt, es gibt so viele Hidden Games, die ich im Vorfeld schon gespielt habe, dass ich diesen Fall gespielt habe und mir gedacht habe, der war total gut, aber alles davon habe ich schon gesehen. Also es war nichts da drin, wo ich gesagt habe, wow, okay, das ist jetzt einmal was Neues, so eine neue Idee oder irgendetwas. Und deswegen, ich habe den vor 2 Monaten gespielt oder irgendwie sowas und es ist so wenig hängen geblieben. Und das zeigt mir nämlich auch schon wieder etwas. Also das liegt aber nicht an dem, dass das Spiel schlecht wäre. Es liegt einfach daran, an meiner persönlichen, dass ich schon so viele Hidden Games gespielt habe. Und wenn jetzt jemand zu dem greifen würde, ist das ein total tolles Erlebnis. Also ich bin mir sehr sicher, wenn einer noch nie Hidden Games gespielt hat und das als allererstes spielt, wird die Person sagen, das ist ja voll super gewesen und das ist ja richtig, richtig toll. Völlig zu Recht ist es auch. Aber ich würde mir jetzt halt wünschen, dass jetzt also mal anfängt, auch eine Varianz reinzukommen in dieses Genre oder diese Ideen, die sie haben. Und witzigerweise reden wir heute nicht über den neuen Fall, alle unter einem Dach, weil nämlich genau diese Kritik wurde mir von dem Verlag selber gespiegelt und die haben gesagt, sie haben halt häufig gehört, dass die Personen, dass denen zu wenig Leben eingehaucht wird und dass es halt insgesamt dann ganz, ganz viele Verdächtige gibt und die kann man mit einem einzigen Argument auch gleich wieder ausschließen. Und bei Alle unter einem Dach, also den neuesten Fall, den sie haben, ist es dann so, dass es weniger Verdächtige gibt, aber die etwas ausgefeilter sind. Also, dass man da ein bisschen mehr über die erkennen lernt und dass es mehr Hintergrundstories gibt. Und ich mich deswegen auf den sehr, sehr freue, weil ich glaube, wenn jetzt weiterhin Hidden Games rauskommen, die immer auf diese Formel zurückgreifen und genauso, was du alles gesagt hast, es heißt immer ein Anruf, es gibt immer die Webseite dazu, es gibt immer einen Tatort zu inspizieren, dann wird es mir jetzt doch zu monoton. Kannst du ein bisschen nachvollziehen, was ich meine?
Ja, voll. Also die Charaktere in der Literaturwissenschaft, würde man sagen, sind eher so Flat Characters gegenüber Round Characters, ne? Und die sind alle so ausgestellt, würde ich es mal nennen, im Theater, wenn man sagt, man stellt die so dahin und dann, ja, ich verstehe dann schon, das ist irgendwie der grummelige irgendwas und das ist der gut gelaunte Niederländer, der da mit seinem Kaffeelikör vor seinem Wohnwagen sitzt und so. Aber viel mehr weiß ich halt über die auch nicht. Ich weiß nicht, warum leben die da? Wie geht's denen? Was haben die für Bedürfnisse? Was haben die für Gefühle? So, also man weiß nur, ah, der ist jetzt sauer, weil die irgendwie, die Chefin vom Campingplatz war jetzt böse, weil jemand die Buchsbaumhecke geschnitten hat und der andere war irgendwie böse, weil er jetzt da gekündigt wurde und so, das verstehe ich schon alles, ist mir aber dann zu wenig für einen Mordfall, ne, wo ich denke, okay, weil er jetzt gekündigt wurde, bringt er die doch nicht um, da geht er halt woanders hin, so, ne, also bitte. Das ist eben auch was mich stört, diese Flat Characters, dieses bisschen Oberflächliche und gar nicht die Ermittlungsarbeit. Aber wie du sagst, die wiederholt sich, aber ist wieder gut, ne? Also ist immer gut, aber immer wiederholend. Mich stören aber 2 andere Dinge und zwar schon von Anfang an und immer sehr massiv. Das eine ist, mir sind die Audiodateien zu lang. Also da, wo du eben sagtest, bei Spur des Geldes warst du zu viel am Lesen im Internet, das stört mich weniger. Ich störe mich, wenn ich 5 oder 7 oder 8 Minuten Audionachrichten höre. Und nachdem wir dann den Fall gelöst haben, kommt Kommissar Hanke und macht 10 Minuten Audionachricht, wo der nochmal zusammenfasst, was wir gerade 2,5 Stunden gemacht haben und wo wir haben ja den Fall offensichtlich gelöst. Wir wissen das alles. So.
Haben wir nicht mehr angehört, ganz ehrlich. Also wir haben den Fall gelöst gehabt und habe ich die 10 Minuten gesehen und gesagt, nee, ich weiß, wie der Fall gewesen ist, habe ich nicht mehr angehört.
Genau. Und dann wäre für mich eher schön zu sagen, es gibt eine kurze Version, wo Kommissar Hanke nochmal gratuliert und da gibt es irgendwie nochmal einen pfiffigen Abschluss. Oder es gibt halt irgendwie nochmal für die vielleicht noch Fragen haben, hier nochmal eine Audiodatei. Also dass man das so ein bisschen sich auswählen kann. Also das stört mich und ich bin kein auditiver Lerner. Also ich lerne eher übers Sehen und übers Fühlen und übers Begreifen und auch übers Lesen, aber definitiv nicht so sehr übers Hören. Ich war auch in Vorlesungen früher in der Uni immer schlecht. Und deswegen sind diese 5 oder 10 Minuten Audios für mich eine Qual. Und dann, wenn du so ein Krimi am späten Abend machst und dann fängst du um 8:30 an und dann machst du 2 Stunden diesen Krimi, musst dir dann 10 Minuten Audio anhören, da gehen bei den Leuten echt irgendwie die Augen runter, weil die dann irgendwie müde sind, ne? Und einen Kritikpunkt habe ich noch, aber da gucke ich natürlich aus einer besonderen Brille drauf. Ich finde wirklich die schauspielerischen Leistungen und die Sprecherleistung extrem schlecht. Mhm. Extrem schlecht. Ich habe das Gefühl, die laden da irgendwie ihre Freunde ein und sagen, hey, dich kennen die Leute, die Krimis gespielt haben, noch nicht. Können wir dich mal kurz filmen, wie du auf dem Campingplatz mit einer Brötchentüte rumläufst? Oder können wir dich mal kurz auf eine Audiodatei packen, weil deine Stimme kennen die Leute noch nicht? Und ich finde die wirklich nicht überzeugend. Ich gucke mir das an und denke mir, okay, ist das jetzt schlecht gespielt, weil sie es nicht besser können? Oder ist das Absicht? Also will mir das schlechte Spielen etwas sagen? Ist das ein sublimer Hinweis für irgendetwas? Und das ist was ich bei Hidden Games noch nie verstanden habe, warum die nicht einmal sagen, okay, jetzt investieren wir mal, gibt ja genügend Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Land, die dann auch mal bei so kleineren Aufgaben vielleicht nicht super teuer sind und sagen, komm, ich mach das mal eben schnell. Aber da habe ich so das Gefühl, da wird jeder aus dem Freundeskreis mal vor die Kamera oder vors Mikrofon gezogen. Und auch dieser Gottlieb Hanke, ich glaube dem halt kein Wort. wenn der redet.
Ich mochte den noch nie.
Ja, ja, ich finde die Figur als Figur irgendwie witzig so, ne? Aber das erschöpft sich. Und wenn du dann halt 5 Minuten Audio hörst, die echt schlecht gelesen sind, da zieht sich in mir als jemand, der sich mit der Materie ein bisschen auskennt, alles zusammen. Und das wäre mein großer Wunsch an die Hidden Games. Damit ihr mich nicht verliert, wünsche ich mir ein bisschen Abwechslung und auch ein bisschen mehr Professionalität auf Ebene der Filmeinspielungen und auch der Audios. Das wäre wirklich mein großer Wunsch, weil ansonsten mag ich die gerne. Das ist immer ein Garant für einen guten Abend. Also es ist nicht so, dass das ein Flop ist, sondern es ist so, ja, das machen wir jetzt und das ist schön.
Genau. Das ist witzig, dass es mir schon gar nicht mehr auffällt, weil ich von Hidden Games das so gewohnt bin und deswegen das gar nicht mehr als Kritik wahrnehme, weil ich weiß jetzt schon, es kommt ein Video, was nicht besonders toll ist und ich auch gar nicht mehr auf die Idee komme, dass sie mir was sagen wollen damit, weil ich es weiß, also weil ich halt schon Hidden Games gespielt habe. Deswegen ist die Kritik, die du sagst, umso berechtigter. Wenn jemand das nämlich nicht kennt, könnte man wirklich auf die Idee kommen, ja, das ist doch jetzt gerade nicht echt und vielleicht will es mir was mehr sagen, als es dann eigentlich ist. Ja,
ja, ich habe die auch alle gespielt. Also es ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, dass ich denke, ach ja, mal gucken, ob das was ist. Aber meine Freunde, die machen sich darüber Gedanken und wir sitzen dann am Tisch und dann denke ich manchmal, okay, vielleicht ist es diesmal Absicht.
Ja, ja.
Möglicherweise, aber ja, das ist trotzdem, trotz dieser Kritik, ein wunderbares Produkt. Und wenn ihr sagt, wir wollen mal einen schönen Krimi-Abend machen und wollen uns da mal durch ein bisschen Material durchfuchsen und was ermitteln, dann kann man bei den Hidden Games wirklich zugreifen. Das ist jetzt nicht eine herbe Enttäuschung, aber es ist ein sich wiederholendes Muster, was da abgearbeitet wird. Und ich freue mich jetzt auch, ich habe die anderen Fälle hier auch, die sind alle auf einem Dach, alle unter einem Dach. Alle auf einem Dach wäre auch ein schöner Fall. Aber alle unter einem Dach habe ich hier auch liegen, den werde ich auch noch spielen. Da bin ich auch sehr neugierig. Ja, das war von Hidden Games der Camping-Killer.
Ja, das Beste kommt zum Schluss, oder? Wer weiß.
Schaffen wir den noch? Weil du hast ja gesagt, du hast einen harten Anschlag hinten raus.
Den habe ich gerade schon nach hinten verschoben.
Sehr gut. Liebe Grüße an Nico. Ich glaube, ihr nehmt gleich auch zusammen auf.
Ja.
Dann das Beste kommt zum Schluss. Steff.
Genau. Und zwar die 3 Kolosse, von denen ich ganz viel gehört habe. Die sind nämlich schon im Eigenverlag erschienen. Da wurde auch in der Spielbox wirklich ganz viel drüber berichtet. Das ist von Johannes Lorenzen. Und Groteske Geschichten hieß dieser ursprüngliche Verlag, der das eben so eigenmäßig aufgestemmt hat. Ich glaube, 1000 Exemplare oder sowas hat er da so irgendwie gepackt. Und jetzt ist es bei DLP erschienen. Ist es richtig, DLP? Ja. Das ist
bei PD so, Games.
Genau, die verwechsel ich mich immer. Also,
nicht DLP, PD Games.
Genau, bei PD, ich verwechsel die beiden Verlage nämlich immer. Deswegen, also bei DLP Games ist es jetzt erschienen. Also wirklich ganz offiziell kann man es auch kaufen. Und das muss man auch dazu sagen, die beiden Versionen unterscheiden sich auch ein bisschen. Also das ist die 3 Kolosse heißt das Ganze und ist auch in 3 Kapitel unterteilt. Und ich muss gleich dazu sagen, ich habe bisher nur den ersten davon gespielt. Du hast schon komplett durchgespielt. Und es hat sich schon wirklich sehr viel mir gezeigt, weil es wurde ja ganz viel drüber gesprochen. Also das war schon so etwas, wo man gesagt hat, okay, du als Escape-Spieler musst es unbedingt spielen. Und ich wurde auch ein bisschen am Anfang, hatte ich ein bisschen Angst, weil es ist ja irgendwie, man soll es zu 5 spielen, hat es dann immer geheißen. Und da haben wir auch ein bisschen schon im Vorfeld so geredet, ja, machen wir das jetzt irgendwie? Ich traue mich jetzt irgendwie gar nicht, das jetzt anzufangen. Und wie kriege ich denn so viele dazu? Das sind ja 3 Akte. Und schaffe ich das, 5 Leute immer so zu versammeln, dass ich es machen kann? Also zumindest aus dem ersten Akt, wo ich es gespielt habe, hat es überhaupt keine Bedeutung gehabt. Also da haben wir es zu zweit jetzt eben gespielt und das ging auch komplett gut. Das Besondere daran ist, an diesem Spiel, dass es eine Kombination ist aus Exit-Elementen, Hörspiel, aber auch YouTube. Also da war ich dann ganz überrascht, weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass es dann so ist, dass ich plötzlich eine YouTube-Seite aufmache und dann wirklich ein Filmchen starte, was dann 15 Minuten dauert. Und dann so erst nach und nach die Frage aufblendet, also was dann eigentlich gesucht ist oder was dann gefragt ist. Und es erzählt eine Geschichte auch darüber, dass man halt startet und irgendwie gar nichts weiß. Und man weiß nur, in dieser Ortschaft gibt es irgendwie 3 Kolosse und da gibt es irgendein Mysterium. Also für mich wäre es wie eine Akte X-Folge eigentlich gewesen, weil irgendwas passiert da in diesem kleinen Städtchen, diesem kleinen Örtchen, dass die ganzen Leute sich nicht mehr hintrauen. Und einer von diesen 3 Kolossen, das sind einfach so Steinfiguren, wird auch nicht mehr gesehen. Also man denkt immer, dass einer von diesen Kolossen dann plötzlich lebendig wird und die Leute erschreckt. So, das ist ein bisschen so die Story, die dahinter steht. Ich hatte andere Erwartungen an das Spiel, als ich da rangegangen bin. Das war mein größter Kritikpunkt am Anfang. Damit musste ich mich erstmal arrangieren, dass das Spiel sich selbst nicht besonders ernst nimmt. Also es gibt sehr gute Hörspielelemente. Also wir hatten ja gerade diese Kritik bei Hidden Games. Das ist hier absolut nicht. Also das sind wirklich sehr gute Hörspielelemente mit sehr guten Sprecherinnen und Sprecher, die da ausgewählt wurden. aber ist auch ein bisschen überzeichnet. Also gerade der Erzähler, der am Anfang gekommen ist, der redet nicht so wie ein typischer Erzähler, sondern das ist sehr übertrieben. Und am Anfang habe ich halt gedacht, ich nehme das Spiel ernst, bis mir dann meine Mitspielerin auch irgendwann gesagt hat, du darfst das jetzt nicht so ernst nehmen, das soll witzig sein. Ich so, ach so. Und das musste ich erstmal schnallen, weil ich bin da wirklich ernst rangegangen. Und da werden nämlich 5 Professoren dann dazu eingeladen, dieses Mysteriöse, also was da vor sich geht, zu klären. Und ich habe das erstmal ernst genommen. Und dann kam mir diese Erzählerstimme und dann habe ich mir gedacht, wieso redet der denn so komisch? Also, und bis ich dann gemerkt habe, okay, das soll so sein. Also, die möchten das witzig aufziehen. Und in dem Moment, als ich das überwunden hatte, das Spiel bei mir viel besser funktioniert. Also, weil ich davor mal noch dachte, hey, aber das, jetzt habt ihr es doch gerade geschafft, so eine schöne Atmosphäre irgendwie aufzukreieren. Und dann wird das gebrochen durch irgendwas Absurdes oder, ja, als ich das dann, das muss man einfach im Vorfeld wissen. Also ich glaube, mir hat es geholfen, das zu wissen im Vorfeld. Dann hätte ich nämlich leichter darauf einstellen können, ach okay, ihr nehmt euch selbst nicht ernst. Das merkt man auch ganz viel an den Rätseln, wo irgendwas dran steht. Und ich denke, okay, wenn ich jetzt ein Professor bin und ich habe dann ein Buch, was irgendwas darstellen soll, und dann stehen da aber Sachen drin, was niemals in einem Buch stehen würde. Ach nein, wie schlimm ist das denn? Sowas steht dann zum Beispiel da drin. Also man muss irgendeinen Monster-Typ halt generieren und rausfinden, welches denn ist. Und dann steht dann wirklich drin, um Gottes Willen, also irgendwie sowas. Also das wird ja in meinem Buch nicht drin stehen. Also da wird dann drin stehen, ein besonders schlimmes Monster oder irgendwie so von mir aus oder Kategorisierungen oder sowas. Und da musste ich erstmal drüber hinweggehen. Also ich glaube, ich hätte es lieber gehabt, das hätte sich, also versucht zumindest seine eigene Story ein bisschen ernster zu nehmen. Ja. Mein erster Kritikpunkt setzt da an, dass ich die Rätsel nur mittelgelungen fand. Das bedeutet, wir haben eine Szenerie und das Rätsel ist versucht, da reinzubauen. Also die Geschichte selber hat mir gefallen in den verschiedenen Schritten, die gekommen sind, aber die Rätsel waren halt abstrakt. Also es kommt dann irgendwas dazu und ich muss halt irgendwie dann etwas verbinden. Also da muss ich halt Mathematik dahinter mir setzen. Das wäre aber in Wirklichkeit halt nicht so. Also du hast einen Tatort oder irgendetwas passiert dann und dann musst du Farben zuordnen. Und das ist aber nicht eigentlich das, was passieren würde. Also wir versuchen das immer, was dann eigentlich passiert, zu übersetzen in ein Rätsel. Also diese Verbindung finde ich nur so mittelmäßig gelungen. Da finde ich zum Beispiel das Erste, was sie gemacht haben, da heißt es noch, ja, du musst irgendwie in diese Ortschaft kommen, aber gewisse Strecken sind gesperrt. Das fand ich schön, weil ich mir dachte, okay, das ergibt Sinn, also wie kommen wir jetzt dahin? Das kann ich gut lösen, das ist gut eingebunden. Aber dann gibt es halt auch Elemente, wie ich dir gerade eben so genannt habe, die dann nicht so das mehr bei mir getroffen haben. Nichtsdestotrotz, nach dem ersten Akt, den ich jetzt gespielt habe, bin ich völlig hooked. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was das Spiel mir noch bereitet. Und nachdem du es ja schon durchgespielt hast, übergebe ich jetzt an dich weiter, weil du kannst mir dann vielleicht sagen, ja, kann ich mich drauf freuen? Also geht es dann auch so gut weiter? Oder ist das eher, was ich jetzt erlebt habe, dann führt sich einfach nur so fort?
Also es gibt jetzt keine Varianten, wo ich sage, das macht jetzt komplett plötzlich im zweiten oder dritten Akt Dinge ganz anders als das, was du gerade geschildert hast. Mir hat das aber eben sehr gut gefallen. Ich teile total den Kritikpunkt zu sagen, die Rätsel, die wir dann tun, sind nicht immer organisch verbunden mit dem, was wir in Realität tun würden. Also ne, wir verbinden keine Farben, wenn wir ein Monster klassifizieren können. Ich weiß es nicht mehr im Detail. Es gab, ich finde die Qualität der Rätsel sehr unterschiedlich und ich finde auch den Schwierigkeitsgrad der Rätsel sehr unterschiedlich. Ich bin kein besonders ausgeprägt mathematisch denkender Mensch im Gegensatz zu dir. So, und wir hatten da 2 Rätsel, da haben wir uns total schwer mitgetan. Also wir saßen hier wirklich zu zweit und wir sind bei diesem Rätsel, wir haben noch nicht mal ansatzweise irgendwie großartig weitergekommen. Und es hat sich natürlich ein bisschen frustrierend angefühlt. So. Dann ist es ja so, dass jeder dieser Professoren irgendwie eine eigene, ich nenne es jetzt mal Fähigkeit oder ein eigenes Spezialgebiet mit sich bringt und jede dieser Spezialgebiete wird zu irgendeinem Zeitpunkt des Spiels relevant, um diese Krimis zu lösen. Da kann also jemand sagen, okay, das ist jetzt mein Fachgebiet und das kann ich jetzt besonders gut. Wenn du aber halt der Typ bist, der gerade davon gar nichts versteht, dann fühlt sich das ein bisschen strange an, wenn ich erstens in diesen Rollenspielen, in den verteilten Texten dann aus meiner Professorenrolle heraus lese und dann sage, so, jetzt öffne ich mal meinen Aktenkoffer und jetzt zeige ich mal, was ich hier Tolles kann. Und dann sitze ich davon und denke so, scheiße, keine Ahnung, was ich hier machen soll. So, dann ist das irgendwie so ein bisschen so ein Bruch, ne, den kann ich wegatmen, aber es ist trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen ein Bruch. Und ich fand wirklich diese Rätsel teilweise sehr schwer. Ich fand einige sehr leicht und das große Rätsel am Schluss fand ich enttäuschend, leider. So. Ich will es nicht spoilern, aber wenn du es gemacht hast, können wir uns nochmal unterhalten, weil, ja.
Moment, das Rätsel oder das Mysterium selber?
Also die Auflösung nicht das Mysterium. Der Geschichte? Also nicht, das Rätsel. Nicht die Auflösung der Geschichte, nein, okay. Das fand ich alles okay. Sondern das große Abschlussrätsel mit dem oder das vorletzte. Also du wirst, es ist ein großes Poster, du so auseinanderfaltest, dann machst du da was. Du wirst wissen, was ich meine, wenn du dabei bist. Ich werde es nicht spoilern. Aber das fand ich so ein bisschen, ach schade, Potenzial verschenkt, weil es läuft auf so einen Kulminationspunkt hin von der Geschichte. Und diese Dramaturgie, die Geschichte aufzieht, können die Rätsel eben nicht alle mithalten. So. Und ich finde die Geschichte, du hast es eben in den Akte X-Vergleich gebracht, den finde ich sehr, sehr treffend, oder Stranger Things oder sowas, ne? Also, du bist wirklich in so einer Mystery-Welt, denkst, okay, ich will jetzt wirklich wissen, was da passiert ist. Sind das Monster oder ist es eine große Verschwörung? Ist es eine Wahrnehmungsgeschichte? Was passiert da am Ende? Warum verschwinden diese Kolosse, diese Statuen und so weiter? Gibt's so, ne? Und das wird aufgelöst am Ende und ich finde es auch prima. Aber die Rätsel, die können diese Spannung, die über die Geschichte erzeugt wird, nicht immer mithalten. Das heißt, da geht dann immer so ein bisschen Flow verloren, wenn du dann wieder an so einem mathematischen Rätsel sitzt oder an so einem, wie auch immer. Und beim Schluss, dann ist es eben, ich sag mal, die letzte Hürde ist einigermaßen mühsam, um da drüber zu kommen, weil was zu tun ist, ist eigentlich völlig klar. Und du machst das dann und denkst so, okay, schade, das ist irgendwie so ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen Fleisch am Knochen, so am Ende.
Du wirst wissen, was ich meine dann. Ein Fleißrätsel dann, ja. Ein Fleißrätsel, wo man weiß, was man tun muss, aber man muss so viel. Ist es ein Fleißrätsel?
Ja, du musst doch mal viele Informationen zusammentragen, die du vorher ermittelt hast und nochmal sozusagen vergegenwärtigen, was haben wir denn hier eigentlich alles gemacht und so. Und trotzdem hatten wir mit den drei Kolossen eine richtig gute Zeit. Und das liegt aber in allererster Linie, finde ich, an der Geschichte. Und das liegt auch an dem sehr, sehr immersiven und liebevollen Material. Also ich finde die Gestaltung von den drei Kolossen super, auch ein bisschen ungewöhnlich, ne, und mal ein bisschen andere Sachen mit drin. Die Geschichte ist halt eine fantastische Geschichte. Ich meine, der Ursprungsverlag heißt Groteske Geschichten. Was erwarte ich da? Eine groteske Geschichte natürlich. Also ich erwarte nicht, dass sich das total ernst nimmt bei dem Namen dieses Verlags. Da bin ich also wahrscheinlich mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen als du und dachte schon, okay, da gibt's Brüche und da gibt's irgendwie, gibt's eben unterschiedliche Dinge. Und ich fand auch die Figuren und die Charaktere, die wir da hatten, die waren so ein bisschen wie, keine Ahnung, kennst du Tanz der Vampire, Professor Abronsius, dieser leicht verschrobene Wissenschaftler, der dann so, ich suche jetzt die Vampire. Und so habe ich mir die halt immer vorgestellt, dass die alle so ein bisschen einen an der Klatsche haben und sagen, nee, ich bin Professor für Gesteinskunde, lasst mich durch, so, ne? Und dann macht das schon irgendwie Spaß. Mein großer Kritikpunkt ist gleich der Einstieg, oder sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist, in der Spielanleitung, einer der ersten Sätze, wenn du das Ding aufmachst, ist so ein Blatt drin und da steht drin, am besten ist diese Geschichte zu fünft spielbar. Du hast es eben schon angesprochen. Das hat dazu geführt, ich habe das Spiel auf der Messe mitbekommen als Rezensionsexemplar von PD Games, vielen Dank. Und das hat dazu geführt, dass ich dann 3 Monate lang dieses Spiel nicht angerührt habe, weil ich diese Gruppe nicht zusammenbekommen habe. Und ich habe ganz viele Leute gefragt und gesagt, habt ihr Lust? Die sagen, boah, ey, das dauert ja irgendwie so 6 Stunden oder so, wenn du da 3 Akte à 2 Stunden hast. Und ich habe einfach die Leute nicht zusammenbekommen, die sagen, ich gebe dieses Commitment ab, weil du willst das ja dann auch einigermaßen zügig hintereinander spielen und nicht mit einem Vierteljahr Abstand immer. Und dann habe ich dich gefragt, ich habe mit dem Ralf Querfurt drüber gesprochen, der ja auch ein großer Krimi-Freund ist, und ich habe noch andere gefragt, die sagten alle, das kann man schon dann auch zu zweit spielen, so, ne? Aber es waren auch viele, die sagten, ja, bei mir geht's gerade genauso, ich kriege gerade auch diese Gruppe nicht zusammen. Und irgendwann habe ich gesagt, na, wir probieren's mal. Und ich bin ehrlich gesagt nicht undankbar, dass wir es nicht zu viert oder zu fünft gespielt haben, weil bei diesen Rätseln, ich will da gar nicht mit 5 Leuten über so einen kleinen Zettel brüten oder so. Das ist zu zweit ganz wunderbar machbar. Da werden halt das Einzige, warum die sagen, 5 Personen ist, weil da halt Rollentexte drin sind und man dann mit verteilten Rollen irgendwie was vorliest. Und das kann ich auch mit ein bisschen verstellter Stimme irgendwie zu zweit oder zu dritt machen. Der Johannes Blumberg, der hat mir die Rückmeldung gegeben, dass er das durchaus, glaube ich, zu viert gespielt hat und sagt, das hat prima funktioniert. Also was ich damit sagen will, ist, mach das mal mit deiner Krimi-Gruppe, mit der du sonst auch Krimis löst. Und wenn du da keine 5 Leute zusammenkriegst, das kann man auch wunderbar zu zweit machen. So, das ist ganz, ganz hervorragend möglich. Du solltest einen Laptop dabei haben oder ein gutes iPad. Du willst die Videosequenzen nicht auf dem Handy angucken, da geht viel verloren, sondern du willst ja wirklich dieses iPad haben oder den Laptop oder was auch immer oder ein anderes Tablet einer anderen Marke. Auf jeden Fall solltest du einen ordentlichen Bildschirm und auch eine gute Tonqualität haben. Und von der Stimmung macht es, glaube ich, Sinn, den Raum ein bisschen abzudunkeln und ein bisschen schönes Licht anzumachen. Dann kommt noch ein bisschen mehr bei rum. So, ich hatte damit eine richtig gute Zeit und bin nicht bei allen Rätseln total abgeholt worden, so wie du es gerade auch geschildert hast. Was mich aber total begeistert ist, mit wie viel Liebe da auch Kleinigkeiten wieder verarbeitet worden sind. Also ich habe mitbekommen, der Johannes Lorenzen, der hat ja wirklich, als er diese ersten 1000 Dinger produziert hat, die alle selber gepackt. Ja, und der PD-Verlag, die haben mir dann am Stand erzählt, dass der wirklich auch Wert drauf gelegt hat, dass bestimmte Dinge so von Hand ein bisschen zerknüllt werden und dann erst eingepackt werden oder so, ne? Und das heißt, die haben da einen Haufen Studentinnen und Studenten oder so beschäftigt und haben gesagt, wir machen das mal als Familie und mit ein paar Hilfskräften und packen da jetzt mal ein paar tausend von diesen Päckchen zusammen. Und das finde ich dann schon irgendwie beachtlich, wie viel Mühe die dann da reingeflossen ist. Und ich hatte eine Irritation, die war dann, als dann bei einem Rätsel stand dann, hast du die Ursprungsversion dieses Spiels oder hast du die zweite Auflage? In der Ursprungsversion ist das anders gelöst, jetzt in der zweiten Auflage nicht, weil da ist dann ein Material drin, was vergammelt oder was irgendwie, ich glaube Erde oder keine Ahnung, irgendwas ist da drin, was halt jetzt da nicht mit dabei ist. Ne? Und das fühlt sich dann so ein bisschen an, als hätte ich ein Produkt zweiter Klasse, was ja nicht der Fall ist. Es ist ein erstklassiges Produkt, aber es fühlt sich so, also habe ich was verpasst. Ich krieg sofort FOMO und denke so, oh, ich habe nicht das ganze Erlebnis. Ne? Und dann ist in einem Tütchen sind so getrocknete Fichtennadeln drin und die lagen hier 3 Tage, 5 Tage bei uns auf dem Wohnzimmertisch, weil wir dachten, wir brauchen die bald. Brauchen wir gar nicht. Kannst wegschmeißen. Schöne Stimmung, aber dann frage ich, okay, da muss jetzt irgendein armer Tropf getrocknete Fichtennadeln in irgendein Tütchen packen und dann brauchst du die gar nicht. Das ist auch schade.
Aber du merkst, die Liebe darin reingeflossen ist. Absolut. Genau in solchen Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, es ist gar nicht notwendig. Und wir haben natürlich den Umschlag genommen und haben ihn einfach so andersrum gehalten und die ganzen Fichtennadeln haben sich auf meiner Brettspieltischdecke verteilt. Und ich so, oh nein, wir wussten es ja nicht, was da drin ist. Also, und ich fand es aber als Idee total nett zu sagen, hey, toll. Ich fühle dich ein in die Szenerie. Also ich gebe dir, was das dann ist. Und ich habe es auch verstanden. Ich habe mir gewusst, die haben keine Bedeutung. Der wollte einfach nur, hey, es steht gerade hier an diesem Parkplatz, wo halt irgendwelche Fichten stehen und deswegen gebe ich euch das jetzt mit. Und das andere war aber trotzdem auch so, ja, ich habe gesehen, ah, okay, die erste Version hat anders gelöst, habe ich akzeptiert. Ich, wie gesagt, mein Fazit ist noch nicht final, weil ich ja noch die 2 Akte vor mir habe, aber ich freue mich drauf, also und was da noch kommt und bin beruhigt, wenn du sagst, was da auf mich zukommt, da ich glaube, damit kann ich gut leben, wenn mir die Geschichte dann so weitergeht.
Ja, und ich glaube, also für mich ist es wirklich ein Highlight gewesen im letzten Jahr, weil es macht einfach Dinge mal anders und es ist ein bisschen mutiger und es bricht ein bisschen mit Erwartungen. Es ist nicht alles stringent und es ist nicht linear und du bist in so einer bisschen fantastischen Welt mit komischen Wissenschaftlern und so. Und wenn du auf sowas stehst und dann auch bei der Auflösung sagst, okay, ich erwarte jetzt nicht irgendwie eine rational nachvollziehbare in allen Punkten, aber es ist wirklich eine auch eine coole Auflösung und eine überraschende Auflösung. Also da kannst du dich wirklich drauf freuen. Und die Liebe, die in dieses Produkt geflossen ist, die will ich wirklich würdigen und hab auch echt Spaß gehabt da an diesen 3 Abenden. Das war eine ganz prima Erfahrung, ein Riesenhighlight für mich. Das war die 3 Kolosse, jetzt beim PD-Verlag, vorher bei Groteske Geschichten von Johannes Lorenzen. Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge, haben einen kleinen Augenblick länger gebraucht als veranschlagt. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Steff. Sehr gerne. 9 Krimispiele in 1,5 Stunden, das ist doch auch eine beachtliche Leistung, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ich hoffe natürlich, dass du Spaß beim Zuhören hattest. Ich hoffe, dass du auch gerne Krimispiele magst. Wenn, dann sollte auch heute hier was dabei gewesen sein, was du dir gut anhören oder mitnehmen kannst und mal spielen kannst. Wir freuen uns natürlich auf deine Meinung. Vielleicht hast du auch ein paar schöne Krimi-Tipps für uns. Dann teilen wir die auch gerne. Ich wünsche dir als Hörerinnen und Hörer jetzt erstmal eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und du weißt es, das letzte Wort hat in diesem Krimi, oder nicht in diesem Krimi, sondern in diesem Podcast, der auch manchmal ein Krimi ist, immer mein Gast. Und der Steff hat es eben schon angedeutet, das Beste kommt zum Schluss. Und das ist heute mein Gast, Steff Kessler, der Krimi-Master.
Ach, danke, das ist aber nett. Ich möchte euch einfach nur draußen ganz viel Spaß beim Spielen wünschen. Denkt immer auch daran, das Spiel nicht zu ernst zu nehmen, sondern dass der Spaß im Vordergrund stehen soll. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Prämisse. Gut Brett da draußen.